Erfolgsfans, der FC Bayern München Podcast von Bayern Fans für Bayern Fans.
Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge der Erfolgsfans, Folge Nummer 106 am Valentinstag. Anstatt in den Armen unserer Frauen, Freundinnen oder sonst was zu liegen, sind wir für euch hier, nehmen auf, verprellen unsere Freundinnen und Frauen und frönen dem Fußballsport. Wer sind wir? Wir sind am 14. Februar 2016 zu meiner Linken, zu eurer Rechten, der Basti.
Servus.
Und zu meiner Rechten, zu eurer Linken, der Felix.
Servus.
Und ganz passend gekleidet, me, myself and I, blau, ich, der Ruben, servus. Hi.
Nicht nur der Pulli ist blau.
Nicht nur der Pulli ist blau, ein harter Tag heute. Ein harter Tag, um das Augsburg-Spiel zu überstehen und den Holger Badstuber-Frust runterzuspülen, musste ich sensationelle zwei Bier trinken und das hat mich jetzt schon so dahin gerafft, weil ich vorher nichts gegessen habe. Dass es ein bisschen schwierig wird, aber um gleich weiterzumachen, heute ein wirklich sensationelles Bier. Das einzige Bier bis jetzt, was wir hatten mit Schraubverschluss, Bierminister, oder? Was sagst du?
Ja, ich glaube schon.
Ich mach's mal auf. Unsere ja. Haus- und Hoflieferei, Brauerei. Oh Gott.
Felix, was haben wir denn?
Felix, was haben wir denn?
Also ich war heute mal nicht fürs Bier zuständig, sondern wir trinken Rubens Reste, weil wir kein Bier besorgt haben. Es ist von der Rappenbrauerei aus Kutzenhausen.
Kutzenhausen.
Und wir trinken auf
Tusky.
Serdar Tusky, unseren Winterneuzugang Number One.
Was viele nicht wissen, ist, dass eine seiner ersten Jugendstationen eben in Kutzenhausen waren. Er hat da einige Zeit gespielt und wir haben das ausgegraben.
In der U5 hat er dort gespielt.
In der U5.
Tagelang.
Ist aber durchgefahren mit dem Bayern Express. Ein Bayern-Ticket mit seiner Mutter und seinem Vater. Hey Leute, hier.
Prost.
Kutzenhausen.
Auf Serdar.
Prost. Auf Serdar. Die letzte Folge hieß schon Wutfolge. Habe ich mich schon tierisch aufgeregt. Wie ich es mir vorher schon gedacht habe, gab es ordentlich Kritik.
Der Wut ist in auf den die Hörer übergesprungen.
Aber nichts anderes habe ich mir gedacht. Das war ja auch teilweise dann wieder ein bisschen polemisch, ein bisschen übertrieben. Aber natürlich ist es auch so, wie ihr richtig erkannt habt, dass wir auch, wie Uli Hoeneß, das Herz teilweise auf der Zunge tragen und einfach daher labern, besonders ich. Und dann ist es halt auch mal so, dass nicht alles 100% faktisch bewiesen ist. Aber trotzdem, die meisten Sachen, die wir da angesprochen haben und die jetzt kritisiert worden sind, zum Beispiel, dass man nicht Pep dafür verantwortlich machen kann, dass es vielleicht nicht mehr Verletzungen gibt, da sage ich trotzdem noch heute, gut, der Zustand ist jetzt auch kein besserer bei mir, aber trotzdem sage ich da, erstens, es ist faktisch belegt, dass es unter Pep so viele Verletzungen gibt, wie seit ganz, ganz vielen Jahren noch nicht mehr. Und zweitens stehe ich dazu, dass Pep als letzte Instanz es verhindern kann, dass ein Spieler früh spielt. Und demzufolge hätte er auch verhindern können, dass sich besonders Spieler wie Ribéry und Robben etc. sofort wieder verletzen. Dazu stehe ich mit meinem Namen.
Eine kleine
oder? Ja. Weiß nicht. Klar, und natürlich, Leute, wir sind kein journalistisches Format. Wir versuchen das, wir versuchen auch den Fakten zu frönen, deswegen auch unsere Kooperationen mit Fußballverletzungen at Facebook Injuries. Wenn wir solche Zahlen haben, basiert das immer auf Fakten. Aber natürlich sind wir auch ganz stark meinungsgetrieben und die Meinungen sind total objektiv und manchmal haut man einfach auch einen raus, um ein bisschen Feedback zu kriegen. Kommt auch mal vor. Ja, wir geben uns Mühe.
Vor allem, ich war ja bei den Verletzungen noch habe ich mich ja noch eigentlich relativ lang gegen den Felix und den Ruben gestellt, aber ich muss auch sagen, mittlerweile konnte man das dann nicht mehr mit gutem Gewissen machen, weil ja die Zahlen doch auch zu eindeutig waren.
Genau. Also vielen Dank für all eure Kritik, die da reingekommen ist. Das freut mich einfach, wenn es generell Feedback gibt. Und ich habe mit einigen von euch dann auch gesprochen, warum wir ein paar Äußerungen so getätigt haben und damit sei das Ganze auch, glaube ich, gut. Ach, ich würde sagen, damit wir gerne den ganzen Frust gleich von der Seele haben, lass uns gleich den Badstuber verarbeiten und verarzten im wahrsten Sinne des Wortes. Felix, du bist ja immer hier, du verfolgst ja das Tagesgeschehen, du bist der Bildzeitung. Weißt du, der Felix ist unser Mann der Bildzeitung, er hat sogar ein Bild-Plus-Abo. Komm, also wenn jemand Hass verdient, dann der Felix. Ich weiß noch, als wir damals die Erfolgsgeschichte rausgehauen haben und wir uns gefreut haben, dass wir Bild.de auf der Startseite waren und in der Zeitung, haben sich so viele aufgeregt, dass wir uns freuen, bei Bild.de zu sein. Felix, deswegen du als Unterstützer des Axel Springer Verlags. Was war los?
Das war übrigens auch nicht das erste Mal, dass ich in der Bild-Zeitung war.
Was, wieso das?
Ich war schon mal als Deutschland-Fan beim Public Viewing ein oder zweimal in der Bild-Zeitung.
Oh, der feine Herr.
Der feine Herr. Richtig geil.
Erzähl, was ist mit Bartschuber?
Also gestern Abend kam die Nachricht, Basti hat uns ja gleich geschrieben in unserem Chat, Holger wieder verletzt, Sprunggelenksbruch und fällt, keine Ahnung, wieder mal mindestens 3 Monate aus.
Ist wurscht,
Saison ist einfach zu Ende und Karriere vielleicht auch.
Warum Karriere vielleicht auch? Wo hast du das? Einfach jetzt deine Interpretation.
Fakt ist, er fällt Sprunggelenksverletzung 3 Monate vermutlich mindestens. Und meine Meinung ist eigentlich, er sollte mit dem Fußballspielen aufhören, weil es macht scheinbar einfach keinen Sinn. Jedes Mal verletzt er sich wieder und ja nicht nur ein bisschen, sondern immer schwer. Klar, Fußball ist sein Leben, aber wenn er dann mit 30 im Rollstuhl sitzt, weil die Beine so kaputt sind, dann wird er auch nicht mehr glücklich. Deswegen wäre mein Vorschlag, aufzuhören. Weil,
das ist ja gleich mal ein ganz schöner Knaller zu Beginn hier von dir, Felix. Ja. Aber
die Nachricht hat einfach wieder einen einfach nur im ersten Moment nur traurig gemacht. Es tut einem halt einfach wahnsinnig leid. Jetzt, er hat so eine Pechsträhne mit den ganzen Verletzungen seit gefühlt, weiß nicht, man kennt ihn ja gar nicht mehr fit sozusagen. Er hat eine schwere Verletzung, kommt zurück, verletzt sich sofort wieder. Wie lange hat er jetzt gespielt? Wie viele Spiele, bis das jetzt wieder passiert ist?
5 vielleicht.
Ja, also einfach tragisch.
Ja, seit 4 Jahren eigentlich durchgehend verletzt. Zwischendrin vielleicht mal wieder 2, 3, 4, 5 Spiele, aber mehr nie.
Und es ist natürlich schon jetzt eine sehr dramatisch vom Felix gesagt, aber ja, also man fragt sich auch, man hat es ja jetzt schon getan, wie steckt man sowas weg? Also ist einfach eine scheiß Situation und bestimmt sehr schwer, sowas zu verarbeiten und damit umzugehen. Da kann man ihm nur das Beste wünschen, aber ja. Einfach scheiße.
Ja, vorher war er vom 23.04. bis 2.11. verletzt. Also 193 Tage und jetzt ist er halt am 11.02. hat er sich wieder verletzt.
Ja, und noch dazu ist halt wieder die Innenverteidigerposition. Jetzt ist Tusky da, aber der einzig fitte Innenverteidiger in Anführungszeichen fällt jetzt auch bis zum Saisonende aus. Heute gegen Augsburg haben wir ja schon mit 2 gelernten Mittelfeldspielern eigentlich in der Innenverteidigung gespielt. Das ist halt scheiße.
Ja, auf jeden Fall. Aber lass uns das mal der Reihe nach machen, wenn wir jetzt hier so ganz viele Themen anschneiden. Was auf jeden Fall beispiellos war, du merkst halt so richtig, dass jeder mit einem Bartstuber so mitfühlt. Gell? Also auch Dortmund hat gepostet, ein Bartstuber steht wieder auf. Also eigentlich jeder hat irgendwie geschrieben, Bartstuber, get well soon. Er selber hat ja auch wieder seinen typischen Text getwittert. Wir haben schon scherzhaft gesagt, er hat schon so eine Autofunktion bei sich eingestellt im Twitter. Boom. Geht er wieder drauf. Ja, aber ich meine, wenn man drüber nachdenkt, was du jetzt gesagt hast, natürlich ist es so, wenn jemand so oft verletzt ist, wie du schon gesagt hast, sollte man sich schon die Gedanken machen, ob das, was man tut, das Richtige ist für einen. Auch vielleicht, weißt du, es kann ja auch eine Art Erlösung sein, wenn man sich eingestehen kann, der Profisport oder diese hohe Belastung ist für meinen Körper vielleicht einfach nichts. Vielleicht sollte man ihm das einfach auch gönnen, dass man ihm sagt, weil, weißt du, er muss immer wieder kämpfen, muss sich immer wieder rankämpfen, einen Nackenschlag nach dem anderen, dass man ihm sagt, Holger, du hast alles gegeben, wir wissen, dass du alles gegeben hast, komm, lass einfach gut sein. Es muss einfach nicht mehr sein. Es ist vielleicht nicht das, was du machen kannst. Natürlich kann man ihm jetzt wieder wünschen, und das wünscht sich auch jeder, weil er ist einfach auch einer, der muss man auch sagen, neben Müller, Alaba auch noch, aber einer der letzten so richtigen Bayern-Urgesteine, und da wird auch länger nichts mehr nachkommen, habe ich so das Gefühl. So von diesen ganzen Leuten, Schweinsteiger, Lahm, Müller, Alaba, ist halt der Bartstuber noch einer mitten aus der Jugend, wie Götze aus Memmingen, so ein richtiger, den auch die Südkurve liebt, den alle lieben und jetzt alle natürlich wieder immer weiter Bartstuber, aber vielleicht vielleicht tut man ihm noch keinen Gefallen mit. Das weiß ich halt nicht. Weil er, wisst ihr noch, ich habe euch letzte Sendung gesagt noch, der sieht so aus, aus dem ist kein Funke Spaß mehr ist dabei. Ist einfach nur der pure Ernst. Und vielleicht ist das einfach auch zu viel. Vielleicht brauchst du halt so eine gewisse Flachsigkeit, Freude, wie Müller jetzt beim Fußball hat, um halt sowas machen zu können.
Ja, wenn du so Ewigkeit nur Reha-Training machst, ja. Ich meine, es ist Reha-Training, es macht dir auch keinen Spaß. Also, du gehst dann zwar in gewisser Weise deinem Beruf nach, aber das ist ja ein Kampf eigentlich. Das macht dir keinen Spaß. Das hat ja nichts mit Fußball zu tun.
Ich weiß halt nicht, also für so jemanden ist, ja, eben wurde ja schon angesprochen, Fußball ist Leben. Ich weiß nicht, ob der sowas hören will auch. Also,
ja,
es ist gut, du hast alles probiert. Also, das ist auch die Frage. Ist ja auch ein großer Interpretationsspielraum zu sagen, man sieht keinen Funken Spaß mehr, wenn er spielt und so. Also, puh, ist schwierig.
Natürlich ist es schwierig. Wir können das Ganze auch nur aus der Entfernung beobachten. Aber es kommt mir, es ist, die Fakten sprechen halt eigentlich. So
ja klar, man kann es verstehen, wenn er es weiter probiert und klar hofft er, dass er sich nicht wieder schwer verletzt, wenn er wieder fit zurückkommt. Das kostet schon eine sehr hohe Überwindung oder ist sehr schwer, sich einzugestehen, dass es vielleicht nicht mehr das Richtige ist, dass man den Sport nicht mehr ausüben kann oder seinen Beruf. Das ist sehr schwer, ohne Frage. Ich wüsste auch nicht, ob ich das könnte. Aber
du musst ja
objektiv betrachtet wäre es vermutlich besser für ihn.
Also. Ja, natürlich ist immer die Hoffnung da, dass er dann mal eine verletzungsfreie Zeit hinlegt. Aber man muss halt einfach auch sagen, seit 4 Jahren hat er das einfach nicht mehr gemacht. Mhm. Vielleicht ist, ich sehe da halt auch eher so jetzt Bart Stuber selber, der ist 27, der Bursche, der will natürlich immer versuchen, seinen Traum weiterzumachen. Aber vielleicht könnte man da auch als FC Bayern hergehen und sagen, Holger, wir stehen zu dir.
Du machst jetzt eine Trainerausbildung.
Mach einfach Co-Trainer erstmal bei den Amateuren.
Oder wirst Jugendtrainer.
Irgendwie so, also das hat irgendwie eine
Lösung. Es gibt ja schon auch einige Beispiele. Ich glaube auch, dieser Julian Nagelsmann, der jetzt Cheftrainer bei Hoffenheim ist, der ist ja mit Anfang 20 oder mit 20 seine Karriere beenden musste und dann ist er halt Trainer geworden. Jetzt ist er mit 28 Cheftrainer. Ja, gibt es immer wieder Beispiele. Sowas wäre vielleicht auch eine Sache.
Ja,
könnte man auch seinem Sport, seinem nah bleiben.
Ja, in der Situation klammert man sich wahrscheinlich eher an so Fälle von Fußballern, die auch schon beide Kreuzbänder gerissen hatten, was weiß ich was, und dann trotzdem noch gespielt haben, bis sie 32 waren oder so.
Ja, klar. Das ist völlig verständlich.
Aber die Beispiele sind schon eher selten. Gerade bei seiner Verletzungshistorie, und das ist ja das Erste, was ich mir gedacht habe, ich höre die Verletzung gebrochen, habe ich mir immerhin gedacht, okay, es ist nicht das Knie zumindest. Weil es ist eine andere Verletzung und so ein Bruch ist jetzt auch nicht, weil Brüche passieren halt. Das ist jetzt nicht so, dass er jetzt so eine anfällige Stelle irgendwo hat, aber trotzdem, nimmt halt einfach alles mit. Muskelbündelriss, Kreuzbandriss, Sehnenrisse, Muskelfaserrisse und jetzt halt eben Bruch vom Sprunggelenk.
Ja, und ich finde irgendwann mal, als Laie denkt man sich auch, ja, wenn ich überall schon im gesamten Bein Verletzungen habe, wie kann das denn überhaupt wieder so eine Stabilität oder zurückerlangen,
ja,
dass natürlich das wieder einwandfrei funktioniert?
Die Muskeln bilden sich ja immer zurück, das ist immer ein Problem, aber ich stelle mir halt auch einfach, da habe ich mit René auch drüber gesprochen, auch psychologisch schwer vor. Wenn du, weißt du, hast es immer im Hinterkopf, hoffentlich verletze ich mich nicht. Oder, oh fuck, wie gehe ich jetzt da rein? Weil es könnte sein, dass ich mich wieder verletze. Ich glaube, das hemmt einen schon. Und dann ist es halt auch so, hat er ja auch da gemeint, wenn du nicht 100% konzentriert bist, dann ist es halt selbst im Training so, dass du wegen vielleicht Schlaf, wegen Konzentration, wegen irgendwas die Sekunde zu spät kommst und dann einen ganz normalen Zweikampf, wie jetzt bei Badstuber mit Alaba, die auf einmal das Sprunggelenk brichst. Ohne Einfluss vom Gegenspieler war das ja auch. Ich habe so den Jungs auch schon im Vorgespräch gesagt, so an das denken, was die Ärzte zu mir gesagt haben. Ich finde natürlich ein sehr guter Vergleich, aber ich bin da wahrscheinlich fast ähnlich groß wie Badstuber. Ich weiß nicht, wie groß. 1,90. Ja gut, ich bin 1,98. Ich war da auch ziemlich groß und ich habe schon Achillessehnenriss, Kreuzbandriss, Zeh gebrochen. Ich bin immer der größte Krüppel. Ich verletze mich aber immer sofort. Und zu mir hat dann der Arzt mal nach so einem gründlichen Durchchecken gesagt, dass bei mir sämtliche Hebel zu lang sind und ich deshalb immer jedes meiner Sehnen, Muskeln über die Gebühr belaste und dadurch mich immer weiter verletzen werde, egal was ich mache, egal wie viele Muskeln ich ausbilde und sonst was. Vielleicht ist es bei ihm so ein bisschen ähnlich, weil es ist einfach komisch. was bei ihm da abläuft.
Ja, so ein das spielt auf jeden Fall mit rein. Also man hört es ja auch immer dann, die gegenteilige Situation, ja, wenn so Spieler kommt, die sich eben nie verletzen, dann sagt man auch, ja, das ist auch irgendwie wie ein bisschen Veranlagung oder Glück halt einfach von der Anatomie her.
Er müsste einfach wie Lewandowski das Essen in umgekehrter Reihenfolge essen. Nachspeise als erstes.
Dann wäre alles gut. Das ist das Allerwichtigste.
Solution to all life problems. Nein, es ist halt einfach ein Drama.
Ja.
Und der Holger, wir hätten ihn. Ich meine, was wurde diesen Typen schon geklaut? Stellt euch das vor. Trippelgewinn, verletzt war nicht dabei. Weltmeistertitel. Verletzt ja gut, war nicht dabei.
Gewinnen hat er nicht gespielt, aber er war dabei. Aber ja, bei Weltmeisterschaft komm, weißt du, ist schon.
Mein?
Ja, aber Weltmeisterschaft ist dann schon was anderes, wenn er halt überhaupt gar nicht dabei war.
Ja, aber
beim Triple-Gewinn hat er.
Er wäre dabei gewesen, wenn er fit gewesen
wäre. Ja, klar.
Und jetzt bei der EM, er wäre wahrscheinlich dabei gewesen. Und jetzt kann er es jetzt schon wieder vergessen.
Ja, Benedikt Höwedes hat getwittert: Wir sehen uns im Sommer in Frankreich auf dem Platz.
Benedikt Höwedes tut auch so, als wäre er Superhero, weil er bei Schalke verlängert. Also,
obwohl er wahrscheinlich selbst verletzt ist.
Den wollten sie nicht mal aus China Millionen jetzt irgendwie geben. Na, ich weiß nicht, aber das ist halt einfach, mir tut der einfach so leid, was der alles, wie viele Schicksalsschläge, wie viele Probleme immer wieder rangekämpft. Und es geht ja einfach immer weiter. Ja,
es wundert einen schon, dass er damit irgendwie so gut umgegangen ist, dass er halt es immer wieder geschafft hat, zurückzukommen, andere zerbrechen an sowas. Dafür kann man ihn schon bewundern. Aber ja,
es ist, aber jetzt, ist schon ich, extrem meine, traurig. Ich meine, vielleicht spielt halt auch der Kopf auch da wieder mit. Jetzt wäre die Situation gewesen, wo er Abwehrchef gewesen wäre und niemals zuvor wahrscheinlich in seiner Karriere haben wir ihn so gebraucht wie jetzt. Und dann verletzt er sich sofort wieder so.
Aber ich finde auch da, muss ich sagen, als ich die Nachricht gehört habe, so schlimm es irgendwie ist für einen FC Bayern, für die Mannschaft mit dem Innenverteidiger, was du jetzt angesprochen hast. Mhm. Aber in dem Moment habe ich daran eigentlich gar nicht gedacht, da war es eigentlich nur, dass es für ihn persönlich halt irgendwie, diese ganze Geschichte, da habe ich im ersten Moment gar nicht dran gedacht. Man denkt sich nur, oh Gott, wieso jetzt schon wieder, trifft es ihn schon wieder.
Ja, wie soll man das aushalten? Ja, aber es ist halt auch oft so, wenn der Körper halt nicht mehr kann, dann gibt er dir halt irgendwie ein Zeichen und so eine Verletzung kann halt ähnlich wie jetzt irgendwie. Wenn du in der normalen Arbeit bist und hast zu viel Stress, kriegst du vielleicht irgendeine psychische Erkrankung oder irgendwie Kopfschmerzen oder was weiß ich, dann sagt dir der Körper, es ist mir zu viel. Und vielleicht, das ist eine völlig vage Interpretation, ist das halt eine ähnliche Art von einem Sportlerkörper durch Verletzungen zu sagen, es ist mir einfach zu viel. Das Pensum ist mir zu viel, die Intensität ist mir zu viel, ich schaff's einfach nicht. Und ich meine, wie lange soll das jetzt noch so weitergehen? Das ist jetzt das vierte Jahr, dass er so verletzungsgeplagt ist. Davon hat er ja teilweise ganze Jahre verpasst. Also,
ja, ist wirklich die Frage, wie man es da dann auch schafft, immer das, was der Felix
normal,
hat bisher so gut verkraftet, wie lange man sowas dann auch durchziehen
normal
kann.
Normal Fußball gespielt hat er zuletzt in der Saison 2011, 2012. Das ist einfach Wahnsinn.
Einfach tragisch.
Genau, also mir tut es einfach unglaublich leid. Ich verstehe jeden, der ihn versucht, wieder hoch zu pushen. Aber irgendwie habe ich halt auch das Gefühl, dass man es ihm zumindest nicht übel nehmen sollte, wenn er sagt, es war es jetzt halt einfach mal. Irgendwann mal.
Ja, ich glaube, das wird schon jeder verstehen. Also warum sollte man ihm es übel nehmen?
Na, weil jeder ihn halt schon wieder so megamäßig pusht, get well soon und was weiß ich und keine Ahnung.
Ja klar, er soll gesund werden, aber sich halt dann vielleicht aufhören.
Ja, sowas sagt man ja auch nicht.
Natürlich.
Hör auf, das war's für dich oder so.
Wahrscheinlich ist es eh schon wieder die super unpopuläre Meinung, die wir jetzt gerade vertreten. Ich sehe schon wieder kommen. Es tut mir leid, aber ich versuche halt nur ihn zu sehen. Vielleicht ist der Druck auf ihn einfach auch so wahnsinnig groß. Aber egal, die Zitate werden irgendwie aus dem Zusammenhang gerissen und dann irgendwo veröffentlicht. Naja, aber das ist halt jetzt auch die Konsequenz. Uns fehlt ein weiterer Innenverteidiger. Ja. Felix hat es auch schon gerade wieder vorhin angesprochen. Stand heute, hatten wir keinen mehr. Ja, außer Paski, der hat noch nicht gespielt. Wir haben heute, also wir nehmen jetzt ja gerade auf nach dem Augsburg-Spiel, ohne etatmäßig Innenverteidiger gespielt. Also wie ist denn der Status quo? Wie schaut's aus, Basti? Wer bleibt? Wer ist verletzt? So, keine Ahnung.
Ja, wir haben halt jetzt eine neue Innenverteidigung, Kimmich Alaba.
Naja,
aber größte Innenverteidiger-Duo der Europas wahrscheinlich.
Irgendwann mal kommen jetzt dann das Flankenspiel und große kopfballstarke Spieler vorne rein gegen den FC Bayern.
Ja, also Badstuber-Saison auf jeden Fall gelaufen.
Ja.
Boateng Saison wahrscheinlich gelaufen. Martinez.
Sagen wir aber zumindest bis zum Halbfinale ja. wird Boateng ausfallen.
Also das wäre jetzt unsere etatmäßige Innenverteidigung gewesen. Martinez, Monat wahrscheinlich noch. Ja, kann man so
Viertelfinale wieder da
mal von ausgehen. Nun, das waren die drei.
Benatia. Keine Ahnung.
Also keine Ahnung, jetzt zieht sich in der Früh die Schuhe an und reißt sich die Muskel. Also was mit dem kaputt ist, weiß ich auch nicht. Aber er hat wieder trainiert.
Ja.
Könnte jetzt seine große Chance werden.
Das haben wir schon oft gesagt, glaub, dann war er gleich wieder verletzt.
Ich kann es mir einfach nicht vorstellen, dass der das irgendwie auf Dauer schafft. Irgendwas ist bei dem ganz faul. Nummer 4. Und
ja, dann bleibt Taski.
Dann Taski jetzt. Taski, unbeschriebenes Blatt. Zum Glück haben wir den auch verpflichtet irgendwie.
Ja. Kurz vorher haben die Verantwortlichen noch gesagt, es ist kein Spieler auf dem Markt, der uns weiterhilft, wir brauchen keinen. Und dann hat sich ja 2 Tage vor Transferschluss Javi Martinez ist noch verletzt. Und dann hat man ihn Gott sei Dank am letzten Tag der Transferperiode noch ausgeliehen.
Ja, und dann hat es mich aber heute jetzt schon gewundert, dass er nicht mal zum Einsatz kommt. Am Anfang hieß er noch, er hatte eine Gehirnerschütterung. Ja. Zusammenprall war ja dieser Running Gag, erstes Training, boom, verletzt. Aber dass er jetzt nicht mehr getestet worden ist, hat mich dann doch irgendwie gewundert.
Ja, ich hätte auch gedacht, dass er heute in der Startelf spielt. Gut, er hat keine Spielpraxis, in Russland ist seit Anfang Dezember Winterpause genau. oder das die Saison zu Ende. Er hat 2 Monate
Fußball gespielt.
Der war jetzt nur kurz im Trainingslager und ist jetzt halt dann zu Bayern gestoßen, gleich im ersten Training wieder die Gehirnerschütterung eingeholt, auch ein paar Tage ausgefallen. Aber jetzt hat er ja eigentlich fast eine Woche trainiert und ich hätte auch gedacht, dass er heute mal in der Startelf steht. Er ist er ist ja der einzige Innenverteidiger. Er kann, er ist berechtigt, in der Champions League zu spielen. In 1,5 Wochen ist das Spiel gegen Juve, hätte ich schon gedacht, dass er halt mal ein bisschen Spielpraxis sammelt.
Ja, der Pep hat halt die Erfolgsfans gehört und er schützt halt jetzt seine Spieler. Das Risiko kann man nicht eingehen gegen Augsburg. Hast du ja gesehen jetzt, bei Alaba, was passiert ist.
Er jetzt einfach das keine
Info. Der Taske wäre da gewesen, so die Gehirnerschütterung gleich wieder aufgebrochen.
Pep setzt jetzt einfach keine Innenverteidiger mehr ein, damit sich keiner verletzen kann.
Ja, das ist jetzt halt in der Tat interessant. Wie gehen wir damit um? Also wen haben wir denn jetzt? Welche Leute könnten solche Rollen spielen und welche Leute hat er getestet? Ich meine, zum Glück Bernard wieder zurück. Das heißt, wir haben außen eine Option. Wir haben jetzt Lahm, außen die Option. Und dann haben wir Leute, die schon mal in der Innenverteidigung gespielt haben, zumindest teilweise. Alaba.
Hat es immer sehr gut gemacht.
Kimmich
jetzt die letzten Spiele hat es auch gut gemacht, aber wurde nicht wirklich gefordert.
Genau. Und Rafinha. Und wen ich halt auch da sehe, wenn ich mir auch vorstellen könnte, dass wenn ein ganz wichtiges Spiel ist, dass er den wirklich da bringt, ist Alonso.
Ja.
Weil der sich ja auch immer genauso wie Martinez zurückfallen hat lassen. Unglaublich langsam, aber große Erfahrung und gutes Kopfballspiel. Weil das ist halt schon jetzt echt krass. Das ist eigentlich fast schon Comedy. Stellt euch diese Reihe vor. Bernard, Alaba, Kimmich, Lahm. Jeder Ball, der über 1,70 Meter geht, ist unerreichbar für die Vögel.
Aber also es ist jetzt noch nichts passiert. Man hat es aber teilweise im Ansatz schon gesehen. Also Alaba kann ich mir erinnern. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, in welchem Spiel das war. Aber wenn da die hohen Bälle reingekommen sind, dass man da schon ein bisschen geschwommen ist.
Das ja, ist klar. Und heute auch beim Gegentor, also das war jetzt zwar kein hoher Ball, aber das Gegentor von Augsburg, Bobadilla, es ging schon ein bisschen leicht, wie er sich gegen
ja, aber das waren doch auch nur 2, 3 Szenen, die also
ja,
öfter
klar,
kamen, die nicht mehr vors Tor.
Ja, klar, aber es ist aber in jedem Spiel so, Kimmich wurde jetzt noch nicht wirklich gefordert. Klar, den Spielaufbau da hinten raus macht er super, Stellungsspiel passt da auch gut, aber irgendwie in Zweikämpfen gefordert wurde er ja nicht wirklich.
Na, dann bleibt halt einfach nur noch Taski, der vielleicht dann doch irgendwie sein Mann stehen muss, der ein bisschen größer wäre und immerhin das gelernt hat.
Ja.
Aber dann mal anders gefragt, Jungs, was fehlt uns denn in der Verteidigung, wenn uns diese Männer fehlen? Also ja, Basti, also, erster Punkt, was fehlt uns in der Verteidigung, wenn es die Männer fehlen?
Ja, wenn man jetzt mal, also was ich jetzt auch angefügt hätte zu dem, wenn man das Tor heute anschaut, dass halt eben auch bei Kimmich, finde ich, also der macht es natürlich super, ein super Spiel, aber wenn ich mir jetzt vorstelle, da kommt irgendwie so ein zweikampfstarker, großer Stürmer, körperlich stark, dann glaube ich, würde sich schwer tun. Also man hat so einen Eindruck einfach von der Statur her. So.
Okay, dann fehlt uns die körperliche Stärke, klar. Kommt so ein Typ wie Mandzukic.
Ey, oder Morata.
Ja, da denke ich an meine Jugendzeit. Das werde ich nie vergessen, das war ein mega krasser, oh Gott, das hätte ich fast gesagt, ein mega krasser türkischstämmiger Spieler zu mir. Er kam, hat mich so gesehen, ich war so ein ganz kleiner Typ, hat gemeint zu mir, ey, ich fick dich unterm Spiel. Ich hab so Angst gehabt vor ihm. Genau, sonst fehlt die körperliche Stärke. Was fehlt uns noch, Felix?
Ja, Kopfballstärke, also Größe fehlt uns.
Keine Chance, stellt euch so einen Typ wie Mandzukic, der vom Kopfball lebt, ja, vor. Da haben wir keine Chance.
Weil ich meine, auch sonst in der gesamten Mannschaft haben wir halt Lewandowski und mit Abstrichen Müller als kopfballstarke Spieler, die bei Standards verteidigen können. Aber sonst haben wir ja auch keinen.
Ja, und so. Benatia war auch mal mega
gut. Ja gut, Benatia, wenn er zurückkommt, wenn er fit wäre. Offen, ja. Ja, aber sonst so im Mittelfeld, Thiago, ja gut, Vidal, mit Abstrichen, aber Costa, Robben,
Thiago ist auch nicht so groß.
Thiago, die sind alle klein und nicht kopfballstark. Also auch bei Standards hast du dann nur Müller und Lewandowski eigentlich, die hohe Bälle verteidigen können überhaupt.
Okay, nächster Punkt, dann komme ich mal zu mir. Was fehlt uns, wenn die uns alle fehlen? Spieleröffnung. Boateng, Badstuber eigentlich, Boateng noch mehr als Badstuber, aber der lange spieleröffnende Pass fehlt uns. Kann denn einer von den anderen spielen? Vielleicht ja, Alaba?
Ja, Kimmich könnte das schon, oder?
Ja, aber noch nicht so. Jetzt ist doch nicht so, komm.
Ja.
Hat der jemand, ja, nee.
Ja, also
ich glaube, kann's.
Kim, also Boateng und Badstuber sind da schon, glaube ich, eine Klasse für sich. Mhm. Aber Alaba und Kimmich, also die kommen da, glaube ich, schon ran. Also die können auch weite, genaue Pässe spielen.
Ja, aber nicht so, komm.
Ja, klar, ist es ein anderes. Qualitätsverlust. Aber ja, so groß sehe ich das jetzt, ne, das Problem jetzt
okay,
nicht.
Okay, Basti, was fehlt uns noch? Was fehlt uns noch, wenn die Jungs fehlen?
Naja, die Erfahrung und die Führungskraft. Absolut, einfach, also so ein Boateng zum Beispiel.
Die Erfahrung von ein paar hundert Bundesligaspielen auf der Position, von Champions League Spielen, von Weltmeisterschaftsspielen, von Nationalspielen.
Und überhaupt so eine ganze Abwehr hat auch leiten
darauf,
zu können.
Ja, darauf
die eingespielt
hat. Ja, auch. Mann, das machst du gleich im nächsten Mal. Genau, aber genau darauf kommt es doch an. Das sind Nuancen, die Champions League Spiele entscheiden werden. Und das.
Ja, und ja. Also gegen die italienische Mannschaft, es geht ja jetzt erstmal nur um das Achtelfinale gegen Juve. Das ist ja so eine abgezockte Mannschaft einfach und dann spielst du da mit dem Kinderriegel. Na gut, Philipp Lahm ist schon älter, aber.
Das ist jetzt Kinderriegel nicht wegen Hautfarbe und so, oder?
Nee. Nein, nein.
Okay. Ich dachte jetzt schon Alaba und Kimmich.
Aber mit Bernard, Kimmich und Alaba, alle jungen. Gut, Alaba hat schon auch für sein junges Alter sehr viel Erfahrung. Lahm ist jetzt schon älter und hat die Mega-Erfahrung. Aber allgemein, das ist so eine nicht nur kleine, sondern auch junge, unerfahrene, uneingespielte Abwehrkette einfach.
Doppelpunkt eigentlich, ja. Das ist, ich meine, darauf. Darauf wird es
ankommen. Und dann, was ich eben eigentlich sagen wollte, ist ja so eine abgezockte Mannschaft wie Juve mit vielen alten Spielern, die schon seit Ewigkeiten zusammenspielen eigentlich. Dann jetzt noch so Mandzukic dabei, der auch so ein abgezockter Vogel ist.
Dann auch Diabala, Morata,
ja,
wie alle
Pogba
heißen.
Pogba. Also, oder Marquisio, wie sie alle heißen. Also, das wird schon sehr interessant werden. Und ja, das wird dann, kann man nur hoffen, dass Juve defensiv spielt und unsere Abwehr nicht fordert und wir müssen einfach unser Heil in der Offensive suchen.
Genau, nächster Punkt. Was haben wir denn jetzt für Chancen? Was bleibt uns denn jetzt noch? Basti, was bleibt uns jetzt in unserer jetzigen Situation? Auf was können wir hoffen? Was können wir versuchen?
Ja, dass wir trotzdem hochqualifizierte, sehr gute Spieler haben und wir müssen darauf hoffen, dass das irgendwie dieser Flow, den wir in der Hinrunde hatten, dass der irgendwie jetzt wieder zum richtigen Zeitpunkt zurückkommt. Weil da hat man halt seit der Rückrunde irgendwie so das Gefühl, ah, das läuft nicht so ganz unabhängig jetzt von dem, also dass man in der Innenverteidigung diese Spieler fehlen, schon angesprochen, so wirklich gefordert wurde jetzt unsere Innenverteidigung trotzdem nicht. Aber man hatte halt auch im gesamten Spiel so ein bisschen das Gefühl, da ist Sand im Getriebe.
Ja, aber hier, der Felix, du hast es eben super angesprochen. Was hast du gesagt, was bleibt uns als Hoffnung?
Das Heil in der Offensive
suchen. Heil in der Offensive suchen.
Ja, wir müssen einfach wieder versuchen, einfach mit mehr Ballbesitz das Positionsspiel wieder zu verbessern und den Gegner einzuschnüren.
Genau.
Sodass sie nicht unsere Abwehr in Verlegenheit bringen können.
Das glaube ich eben auch. Extremes Pressing. Gar nicht versuchen, auf die Abwehr zu gehen, sondern sich auf die Abwehr zu verlassen, sondern extremes Pressing und wenn dann müssen. Zu riskieren, in Konter reinzulaufen.
Ja, und die müssen aber im Mittelfeld
unterbrochen. Vielleicht, ja. Und wo ich auch zum nächsten Punkt komme, Neuer wieder aggressiver einsetzen, weil das haben wir zurückgefahren. Neuers Ausflüge sind wenig geworden, dass er mal wirklich rausrennen muss. Heute vielleicht wieder mal ein Kopfball raus, aber von meinem jetzt kompletten Bauchgefühl als absoluter Laie, ich würde sagen, zurück zur Dreierkette. Haben wir ein paar Mal versucht. Sind wir nicht so angewiesen auf diese wirklichen Innenverteidiger. Auch optional, dass Alonso wieder zurückgeht. Aber wieder stärker pressen, wie wir es teilweise gemacht haben. Noch offensiver spielen. Neuer, aggressiver. Dreierkette mit einem defensiven Mittelfeldspieler, der hoffentlich Alonso heißt.
Ja, das ist ja, das ist ja jetzt schon meistens so, dass wenn wir in der Offensive sind, dass Alonso sich zurückfallen lässt zwischen die beiden Innenverteidiger, die dann ja, also im Moment zumindest Kimmich und Alaba sind. Die Außenverteidiger, ja gut, meistens gehen sie ins zentrale Mittelfeld. Bernat und Lahm. Und dann, also in der Verteidigung ist es ja dann eigentlich, im Angriff eigentlich die Dreierkette.
Machen wir meistens so dann, gell?
Ja.
Auf was können wir noch hoffen? Was für Optionen haben wir noch?
Ja, also Robben ist ja noch nicht in Topform. Wir brauchen halt auch diese Dribblings und diese Einzelaktionen einfach. Robben ist noch nicht in Topform. Costa ist im Moment auch nicht, noch nicht wieder so stark, wie er vor seiner Verletzung und vor allem in der Hinrunde war. Er versucht immer viel, aber so die krasse Torgefahr strahlt er jetzt nicht aus, finde ich.
Ich finde, ja, absolut. Aber ich finde, wir könnten theoretisch auch hoffen, dass tatsächlich Tasci und Benatia das Stammduo die Saison noch werden. Weil der Tasci könnte ja eigentlich spielen. Ich kann ihn überhaupt nicht beurteilen. Bei Stuttgart fand ich ihn immer einen okayen Abwehrspieler.
Ja, also
wurde teilweise auch gehandelt. Es war sogar so, dass ich kann mich noch erinnern, da hieß es die ganze Zeit, dass Pep ihn zu Barca holen
will. Ja, das habe ich jetzt auch wieder gelesen, dass Pep zu Barca-Zeiten an Tasci interessiert war, weil er halt auch so ein spielender Innenverteidiger ist, der das Spiel gut eröffnen kann. Deswegen passt es auch eigentlich relativ gut, dass wir ihn jetzt geholt haben. Also er passt schon in das System. Die Frage ist halt, ob er auf dieses Niveau auch passt.
Ja, und wenn Benatia spielt, und wenn er fit war, war er immer sehr zweikampfstark, war im Aufbau echt schlecht, aber war auch torgefährlich. Erinnert euch an Barcelona oder andere wo er dann auch seine Buden gemacht hat. Vielleicht Zeichen und Wunder, beide bleiben verletzungsfrei und bilden einfach ein super Traumduo und nächste Saison kräht kein Haar mehr nach Boateng.
So weit wird es nicht kommen.
Der beste Spieler aller Zeiten,
Boateng. Aber was mir auch noch ein bisschen Sorgen bereitet im Moment, ist einfach das zentrale Mittelfeld. Da kommt irgendwie viel zu wenig. Thiago ist nicht in Topform. Vidal ist wir haben ihn noch nicht viel besser gesehen, aber er ist ein Schatten seiner früheren Tage von Juve-Zeiten. Irgendwie aus dem zentralen Mittelfeld kommt viel zu wenig.
Ja,
wir spielen uns ja auch wenig Torchancen raus.
Absolut.
Lewandowski hat, was weiß ich, jetzt 9 von 10 Toren geschossen in der Rückrunde. Irgendwie entsteht nur Gefahr eigentlich durch mehr oder weniger Einzelaktionen oder halt einfach Lewandowski.
Aber das, finde ich, ist auch noch ein Punkt, wo man sagen kann, dass es einen schon Hoffnung machen kann, dass Lewandowski wirklich am Stück Tore schießt und knipst, obwohl wir nicht uns offensiv so positiv in Szene setzen, wie wir es schon getan haben. Und in so wichtigen Spielen kann sowas das dann auch mal rausretten mit einer sonst guten, kompakten Mannschaftsleistung und die Chancen, die wenigen, die man halt hat, dann an Nutzen.
Ja, aber lass uns mal von hinten nach vorne vorarbeiten. Mittelfeld finde ich auch echt eine extrem spannende Sache bei uns gerade. Ich gebe euch recht, Vidal ist für mich einfach bis jetzt eine monumentale Enttäuschung. Also man könnte eigentlich so ein Animated GIF machen, wir haben schon gesagt, so wo Vidal humpelt, dann würde man eigentlich seine ganze Tätigkeit im Bayern-Dress abbilden. Ist jetzt übertrieben gesagt, er hat einen tollen Abschluss, hat schon einige Tore gemacht, er kann sich auch gut durchsetzen, aber bis jetzt habe ich noch nichts gesehen, was uns großartig weiterbringen
würde.
Meine Hoffnung war ja auch am Anfang der Saison, Entschuldigung, dass er Schweinsteiger ist, nur ein bisschen gesünder und teilweise vielleicht besser, hat sich überhaupt nicht erfüllt.
Er ist genauso
verletzungsanfällig, aber hat viele der Qualitäten von Schweinsteiger bis jetzt überhaupt nicht an den Tag gelegt.
Ja. Und da müsste ich jetzt mal Basti zur Seite springen, wo ich mir jetzt auch mal mehr Spielanteile für Rode erhoffen würde.
Ja.
Weil einfach, das ist einfach ähnlicher Spielertyp, gleiche Position. Und Vidal kriegt es einfach nicht hin, vernünftig zu spielen.
Überhaupt nicht.
Dann, und Rode kriegt überhaupt keine Spielzeit, kann ich nicht verstehen.
Ja, aber dann, jetzt, ja, okay. Sorry, du wurdest so angesprochen.
Nee, weil dann kann ich Felix natürlich nur zustimmen. Ich meine, ich sitze hier immer und vor der Rode, ich finde es total schade, wie er eingesetzt wird. Meiner Meinung nach verschenkt man großes Potenzial, das man da hätte. Und genau wie du gesagt hast, gerade wo Vidal wirklich nicht so eingeschlagen hat, wie man sich's erhofft hatte. Und dann kann ich es nicht nachvollziehen, warum man so wenig Spielzeit bekommt. Alles, was du schon gesagt hast.
Okay, lass uns weiter durchgehen, weil ich finde es echt mega spannend. Alonso, finde ich, ist momentan tatsächlich so eine Art Lichtblick. Und ich glaube, der ist auch mega wichtig, weil er sich nach hinten fallen lassen kann, einfach für die Defensive mit seiner Erfahrung. Hatte ja letztes Saison so ein paar Schattenseiten, hat jetzt auch wahrscheinlich nur nicht gespielt, weil er einfach gelb gesperrt war. Ja. Gut, darauf kommen wir noch, bevor man wieder ausrasten muss. Also Alonso ist eigentlich gesetzt. Vidal finde ich völlig überflüssig bis jetzt. Thiago, seltsam, hat auch öfter nicht gespielt. Und wenn er gespielt hat, heute tollen Pass gemacht, aber oft auch einfach nicht sein Potenzial abgerufen, weil war ja dieses unglaubliche Versprechen eigentlich mal am Anfang. Aber jetzt Frage, was mich wundert irgendwie, dass Alaba und Lahm gar keine Rolle mehr im Mittelfeld spielen. Ich weiß schon, ihr werdet mir jetzt wahrscheinlich gleich sagen, ja, wir haben so viel Verletzte hinten. Aber erinnert euch, es gab Zeiten, da hat Pep Lahm und Alaba beide im defensiven Mittelfeld spielen lassen. Und vielleicht ist das jetzt ja eine defensivere Variante für Thiago. Haben wir aber trotzdem nicht gemacht, weil ich finde auch im Mittelfeld haben wir gerade unser Problem.
Also ich glaube, dass Pep sich vor der Saison grundsätzlich dazu entschieden hat, wieder mit Viererkette zu spielen und mit Alaba und Lahm als Außenverteidiger. Erstens,
haben wir auch alle verlangt,
weil es in den 2 Jahren einfach nicht so gut funktioniert hat, vor allem halt in den großen Spielen, in den Halbfinals, wie er sich das vorgestellt hat. Und weil ihm klar war, dass er jetzt gehen wird und er jetzt den maximalen Erfolg haben wollte und er einfach genau weiß, dass das mit denen als Außenverteidigern immer super funktioniert hat, glaube ich einfach, er hat sich vor der Saison dazu entschlossen, die beiden als Außenverteidiger wieder aufzustellen und daran lässt er jetzt nichts mehr rütteln.
Wir haben aber doch schon noch jetzt, also heute jetzt nicht, aber das öfter gespielt, das Lahm schon ins Mittelfeld so.
Ja, gut.
War. Und dann hat er zum Beispiel Kimmich mal auf der Außenverteidigerposition sogar spielen lassen.
Ja, das war mal so kurz. Aber grundsätzlich spielt Lahm eigentlich schon eher Außenverteidiger, aber im Angriff rücken die Außenverteidiger ja immer ins Zentrum. Mhm. Deswegen sieht man das eigentlich nicht so wirklich.
Und generell Lahm ist ja fast schon ketzerisch, wenn man das sagt, aber ich finde, Lahm spielt derzeit einfach nur noch unauffällig, würde ich es nennen.
Ja, man hat halt so wahnsinnig, er hat halt so wahnsinnig gut gespielt, dann ist es natürlich schon sofort, jedes unauffällige Spiel fällt einem total auf, weil er halt sonst immer nur dominiert hat und alles geowned hat und wenn er das mal nicht macht, dann dann ist es gegen ihn. Aber stimme ich dir auch zu, also ich finde auch schon seit, eben eigentlich, für mich hat es angefangen, seit Pep ihn dann ins Mittelfeld gesetzt hat damals. Seitdem war es für mich gefühlt so, oh, er spielt irgendwie im gesamten Spiel nur noch selten so eine Rolle, wie er es halt früher auf seiner Außenverteidigerposition getan hat. Und obwohl er dann jetzt zurückgesetzt wurde da auf diese Position, hat man nicht mehr das Gefühl, es hat sich wieder ins Positive zurückgewandelt.
Ich finde, er interpretiert auch die Rolle des Kapitäns so wahnsinnig defensiv. Weißt du, so ein starker Kapitän, den haben wir überhaupt nicht. Ja, der vorgeht mit breiter Brust sich irgendwo.
Das ist einfach halt der kleine Philipp, das haben wir schon immer gesagt eigentlich, oder?
Ja, aber jetzt fällt einem das mehr auf, finde ich. Weil vorher war es halt so, er war so genial, dass er gerne auch nebenbei Kapitän sein konnte. Aber jetzt irgendwie, ich nehme den Kapitän nicht mehr
wahr. Genau, eigentlich würde man gar nicht merken,
wer unser Kapitän ist. Bei keiner Rudelbildung, bei irgendwas geht er voran und regelt irgendwas. Das ist eher schon so, dass ich jetzt so Leute wie Boateng, aber auch Neuer oder so, ich weiß, obwohl ich vom Torwart als Kapitän auch immer nichts halte. Mhm. Aber der clevere Fipsi hat sich ja damals die Kapitänsrolle in seinen Vertrag schreiben lassen. Also von dem her ist es auch alles gut und schön. Ja, und dann eine Reihe weiter vorne. Unsere Offensivreihen funktionieren irgendwie gefühlt auch nicht mehr so wie zuvor, weil wir spielen uns nach meiner Wahrnehmung nicht mehr so viel Chancen raus und würde Lewandowski ausfallen?
Ja, gegen Leverkusen hatten wir ja nur 9 Torschüsse. Das war das Minimum der, keine Ahnung, letzten Jahre überhaupt. war überhaupt ein Schuss aufs Tor. Ich glaube, Leno musste keinen einzigen Ball halten.
Ich weiß es ja nicht. Nee, aber auch da irgendwie.
Ja, habe ich ja eben schon gesagt. Robben ist nicht in Topform. Costa war in der Hinrunde auch stärker. Müller ist irgendwie auch gerade nicht so wirklich in Topform, außer Lewandowski. Er reißt es halt raus.
Lewandowski reißt es raus. Robben versucht sich gerade zu finden, tut sich aber auch schwer. Komar kommt einfach nicht mehr so oft zum Einsatz. Costa auch oft auf einer ihm eigentlich fremden Position eher so hinter den Spitzen eingesetzt. Da kann man eigentlich aus dem Vollen schöpfen. Götze kommt zurück.
Komar ist da. Das finde ich ein bisschen schade, dass er jetzt weniger spielt, weil er jetzt dann im Hamburg-Spiel war das, glaube ich, ja, wo er noch von Anfang an gespielt hat. Ja. Da war er eigentlich super. Und ich glaube einfach, Pep will, dass Robben jetzt wieder besser in Fahrt kommt. Deswegen lässt er ihn immer von Anfang an spielen. Aber ich glaube, Komar wäre besser drauf.
Er hat jetzt selber gesagt, man soll ihn Komar nennen, ja?
Okay.
Komar.
Dann der Kommann.
Douglas Kommann. Oh mein Gott. Ja, jetzt sind wir eigentlich alle durchgegangen, gell?
Ja, in der Offensive ist es halt auch sensationell gut gelaufen in der Hinrunde. Ja, das muss man natürlich auch sagen. Gegen Leverkusen, wobei man das jetzt natürlich nicht als Entschuldigung nennen kann, weil es in den anderen Spielen schon auch nicht so gut gelaufen ist. Da muss man aber auch sagen, dass Leverkusen schon auch sehr stark verteidigt hat. Also denen auch ein Kompliment machen. Also
ja, klar, ist natürlich schon gut jammern gemacht auf hohem Niveau.
Das sowieso, zu den einzelnen Spielen kommen wir noch. Um wen sind wir jetzt noch nicht durchgegangen, Leute? Habt ihr aufgepasst?
Die Auswechselspiele.
Nein.
Torwart haben wir noch nicht.
Nein. Dem Pep.
Achso.
Dem Auswechseln, oder was?
Nee, was ist mit Pep? Liefert der noch Bestleistung, Weltklasse ab? Weil, was ist denn einmal noch erfahren?
Ach so, jetzt weiß ich, auf was du hinaus willst.
Ja.
Es ist endlich raus, Pep geht zu City.
Nee, ja, echt?
Sensation.
Boom, Headshot.
Manuel Pellegrini hat es rausgehauen, aber darauf wolltest du hinaus, richtig?
Genau,
und darauf wollte ich hinaus. Jetzt ist halt die Sache, dass er ja schon den Kader planen muss für City für die nächste Saison und ja auch tatsächlich zugegeben hat, dass er schon zeitgleich daran arbeitet.
Einspruch, liebe Freunde. Was sagt ihr dazu, dass ein Gott, bin ich echt sauer, dass ein Pep Guardiola, der beim FC Bayern unter Vertrag ist, noch mindestens ein halbes Jahr, der hier auch seine scheiß verfickten 10 Millionen Euro kassiert, vielleicht nicht 25, aber auch die hätten wir ihm gegeben, dass er jetzt offen auf einer Pressekonferenz zugibt, dass er bereits jetzt für Manchester City plant und es wird nicht mal mehr irgendwo kommentiert.
Ja, wir haben
wie kann
ja,
das sein?
Wir haben ja letzte Woche schon mal kurz drüber gesprochen. Wirklich? Es ist
er macht kein Sabbatical.
Es geht gar nicht. Normal, wenn es ein normaler Angestellter wäre, müsste man ihn sofort freistellen.
Wenn irgendwas rauskommt.
Oder eigentlich nicht mal freistellen, sondern kündigen.
Wir arbeiten ganz normal und es kommt raus, dass wir während unserer Zeit schon für den nächsten Konzern arbeiten. Freistellung. Also wenn der darf nicht mal irgendwas planen. Ancelotti war jetzt in München, plant schon, aber
er
arbeitet gerade nicht.
Ja.
Pep Guardiola hat für uns geplant, hat ein Sabbatical gemacht. Wenn ich jetzt höre und ich irgendwie mitkriege, dass dieser Vogel für Manchester City auch nur einen Finger jetzt schon krümmt, geht überhaupt gar nicht.
Also, der Meinung bin ich auch voll und ganz.
Geht überhaupt gar nicht.
Habe ich auch letzte Woche schon gesagt. Was natürlich schon ist, er hat ja jetzt keinen, also du hast deine 40 Stunden Arbeitszeit und was du außerhalb dieser Arbeitszeit machst, gut, das musst du wahrscheinlich
trotz, nein. Ja, sorry.
Also, das ist ja in gewisser Weise Privatangelegenheit. Aber ja, in dem Fall geht's einfach nicht.
Nein, und wir befinden uns in direkter Konkurrenz zu Manchester City. Es geht hier um die Champions League und Ideen oder Spielertransfers oder Formationen oder alles, was er sich überlegt, ist bis jetzt im Besitz vom FC Bayern. Genauso wie Ideen, die du dir für deine Firma überlegen würdest, die ich mir für meine Firma überlegen würde. Und alles, was er jetzt schon plant, geht einfach überhaupt gar nicht.
Ja, und auch
sein Arbeitsverhältnis endet wahrscheinlich wieder 30. Juni.
Ja.
Genau. Danach kann er machen, was er will. Vorher hat er überhaupt nichts zu machen.
Ja,
ich weiß, dass das natürlich nicht der Fall ist, dass es alle machen über ihre Agenten, über was weiß ich. Aber ich fand es einfach unfassbar, dass er das ein halbes Jahr, bevor es in die wichtigen Spiele geht, offen mit so einem kleinen Joke, ich bin eine Frau, ich kann zwei Sachen, zugibt in der Pressekonferenz.
Er ist ja sogar letzten Montag.
Ohne, dass da alle ausflippen.
Er ist ja, glaube ich, letzten Montag sogar nach London geflogen. Er hat sich offiziell nur mit seinem Berater getroffen.
Hätte ich ihm untersagt, den Flug.
Ja.
Aber lassen wir wirklich einfach alles durchgehen.
Hat er die E-Mail nicht bekommen von der Kathleen?
Hat sich wahrscheinlich ein paar Tage vorher
abgemeldet. Achso, er muss sich ja bei sich selbst abmelden wahrscheinlich. Ja, ich finde es auch eine Sauerei.
Ist echt krass.
Ja.
So.
Es passt aber zu diesen, ja gut, also es passt nicht. Also ich stimme euch vollkommen zu. Aber ein bisschen so in dieses halt, ja, für ihn ist das halt ein Projekt gewesen und das ist halt nicht das Herz dabei und ja.
Ja, man weiß.
Das war uns aber ja allen klar.
Ja.
Ja.
Aber das, ja, also verwunderlich ist es.
Er hätte ja auch jetzt ein Sabbatical machen können und dann erst ein Jahr später. Ich meine, City hat ja einen Trainer.
Ja, das ist jetzt noch extremer, aber mich erinnert es dran, einfach an diese so Pressekonferenz von Barcelona-Spiel, wo man auch sagt, ja, Barcelona ist die beste Mannschaft und was weiß ich was. Nicht, dass er gesagt hat, ja, wir haben eh keine Chance, aber da ist für mich auch so dieses, wo man sich halt hinstellen muss und sagen, ja, hier der FC Bayern, wir fahren dahin und wir gewinnen. Und wie gesagt, so ist das natürlich noch extremer jetzt dieses Beispiel, aber es passt in die Reihe rein sozusagen.
Okay, jetzt der nächste Punkt, Thema Prognosen. Ich lehne mich jetzt weit aus dem Fenster, aber es dauert eh noch ein paar Jahre, bis man die Prognose auf die Richtigkeit überprüfen könnte. Aber warum macht er kein Sabbatical? Weil er bei seinem nächsten Arbeitgeber wieder 3 Jahre arbeiten will, weil er 2019 Trainer von der verfickten Nationalmannschaft von Katar werden will, weil er die 3 Jahre später, 2022, ich hätte es fast gesagt, zum WM-Titel führen will. Aber das mag jetzt vielleicht unfassbar weit hergeholt klingen, aber spuren wir mal zurück. Nach Barcelona war Pep ein bisschen in Italien als Spieler und hat seine Karriere beendet in Katar. Er ist dann daraufhin Trainer von Barcelona geworden, aber auch Markenbotschafter, würde man das wahrscheinlich heute nennen, von Katar. Ambassador haben sie es offiziell genannt für die WM 2022. Ist die 2022 schon, gell? In Katar, genau. Gleichzeitig wurde Katar Hauptsponsor auf der Brust von Barcelona, die vorher nur UNICEF vorbehalten war und sonst überhaupt keinem, oder? Ihr korrigiert mich einfach mal.
Ja, vorher hatten sie gar keinen Sponsor, dann haben sie UNICEF.
Genau, also Katar, Katar, Katar. Er kommt zum FC Bayern für 3 Jahre. Auf einmal ein Flughafen aus Katar sponsert uns. Der nächste Verein, Manchester City. Auch wahrscheinlich geplant von langer Hand. 3 Jahre Manchester City. Woher bezieht Manchester City ihre Kohle? Ja, manch einer mag jetzt sagen, der Typ ist aus Abu Dhabi oder was weiß ich, aber auch da sehr enge Verbindungen zu Katar. Und danach, 3 Jahre Manchester City. Sein Masterplan. Ich glaube, der wird danach tatsächlich Nationaltrainer von Katar. Wenn das passiert, weiß nicht, ich glaube, dann habe ich jeden Respekt verloren vor ihm. So. Das wäre einfach traurig. Ich mag es mir nicht vorstellen, weil es einfach so traurig wäre, wenn du dich für sowas hergibst. Es wäre so, wie wenn er jetzt als nächstes Trainer von Red Bull Salzburg, es wäre noch schlimmer. Red Bull Salzburg ist eigentlich nichts gegen Katar, weil Red Bull Salzburg, keine Ahnung, verstößt wenigstens nicht gegen die Menschenrechte, sondern vielleicht gegen irgendwelche Geschmacksnerven oder was weiß ich und gegen den modernen Fußball oder gegen traditionell, aber nicht gegen Menschenrechte. Aber wenn das so kommt, und ich befürchte, glaube ich, es wird so kommen, dann wird es echt richtig bitter. Das wird richtig bitter. Was sagt ihr zu dieser dubiosen Theorie? Wenn wir die Theorie auf Wahrheit überprüfen können, gibt es den Podcast wahrscheinlich eh schon nicht mehr.
Vielleicht. Ey.
Oh, ja, sorry, 3 Jahre. Ey. Das ist eine lange Zeit.
Ruben hat heute eh schon so hier im Spiel so Sprüche losgelassen.
Ich bin einfach frustriert, die Bartsch über Verletzung hat mir noch einen netzen Nieren-Schwinger gegeben hier.
Ja, zu deiner Theorie, davon habe ich auch schon fast des Öfteren gelesen. Echt, oder gehört.
Pressebericht dazu oder was? Ja, das ist ja gar nicht mehr so die Megatheorie. Pep Katar-Nationaltrainer gebe ich jetzt ein.
Ja. Also, was ich nicht weiß, ist die Verbindung von Manchester City zu Katar. Das mit Barcelona und jetzt also mit Barcelona, das steht ja fest, mit unserem neuen Sponsor Hamad International Airport, damit wir ihn nochmal genannt haben, unseren wichtigen strategischen Internationalisierungssponsor. Weiß ich nicht, ob das was mit Pep zu tun hat. Könnte natürlich durchaus sein. Andererseits wissen wir ja schon, dass Pep geht. Und weiß nicht, ob man das dann noch machen müsste, wenn Pep geht. Ansonsten, ja, die Verstrickungen mit Katar sind schon sehr eng, das stimmt. Deswegen kann ich es mir auch durchaus vorstellen, dass er für jede Menge Geldsäcke dort ein paar Jährchen Nationaltrainer macht, die Bürgern bestimmt noch die halbe spanische Nationalmannschaft kurz vorher ein oder so.
Wie im Handball. Haben es ganz genauso gemacht.
Im Fußball ist es ja nicht so leicht wie im Handball.
Nee, aber die bürgern ja schon die ganzen Talente jetzt die ganze Zeit ein. Ja, ununterbrochen.
Genau. Also ja, genau, das ist schon von langer Hand geplant. Und das kann dann schon sein, dass Pep dann da sogar eine schlagkräftige Mannschaft zusammenbekommt.
Das glaube ich nicht.
Und die Verstrickungen, eigentlich will ich dazu gar nicht so viel sagen, wie ich das persönlich finde. Es schaut ja schon so aus, als ob er eine Marionette dieses Theaters wäre. Aber ja, zu deiner Theorie, könnte ich schon auch sagen, denken.
Sport 1 hat im Februar mal gemunkelt, Guardiola 2022 Coach von Katar, aber dann süß, hier schreiben sie, anscheinend lockt Katar Guardiola mit einem beinahe zweistelligen Millionengehalt. Beinahe, da lacht er ja drüber.
Beinahe zweistelligen Milliardengehalt vielleicht. Aber ich meine, ich hätte es auch schon früher mal gehört.
Vielleicht straft er uns ja auch total Lügen und macht alles, aber so gern ich ihn mag und was er für den FC Bayern getan hat und wie viel schönen Fußball er steht, und er hat auf jeden Fall den FC Bayern
weiter. Magst du ihn?
Nee. Jetzt warte mal. Er hat den FC Bayern fußballerisch weitergebracht. Ich glaube auf jeden Fall, er ist der beste Trainer der Welt. Punkt. Ich glaube, es gibt keinen auf dieser Erde keinen besseren Fußballtrainer, der trainiert. Vielleicht ist einen, den man noch nicht kennt.
Auf der taktisch-spielerischen Ebene.
Auf dieser Ebene, ja. Aber auf dieser anderen Ebene schafft es einfach nicht, mir ans Herz zu wachsen, aus vielerlei Gründen, ja, so wie andere zuvor.
Diese Verletzungsthematik.
So passieren.
Das sind
sogar noch andere Sachen, aber einfach auch dieses Menschliche, dieses Heimelige. Ich habe ihn nie als jemanden gesehen, der in der FC Bayern lebt, sondern immer als einen Angestellten vom FC Bayern.
Ja,
nicht so, auch niemand, weißt du, der das irgendwie als unglaublich große Ehre empfindet, beim FC Bayern Trainer zu sein oder der demütig ist oder so. Das ist einfach, er ist, wie er ist. Ich hätte ihn auch liebend gern behalten, weil ich einfach glaube, es gibt keinen besseren als ihn. Aber er ist mir nie ans Herz gewachsen. So.
Das wollte ich eben sagen, wo du.
Sorry, ich habe
mit ich mag Pep. Also, er ist klar.
Er ist der Beste.
Er ist der beste Trainer, aber menschlich oder so gibt's schon größere,
ja, mit Person. Klar, gut, ich kann seine Menschlichkeit auch nicht einschätzen, aber einfach dieses, weißt du, wie verhältst du dich, wie gibst du dich, wie bist du einfach? Da bin ich auch gespannt auf Ancelotti. Ich bin mittlerweile, weißt du, am Anfang war ich so total niedergeschlagen, und das bin ich vom Fußballerischen her noch immer. Wenn ich halt dann lese, wie gern seine Spieler Ancelotti gehabt haben, vielleicht ist es auch das, was wieder uns so ein bisschen fehlt und auch zum FC Bayern halt so ein bisschen passt. So sehe ich auch auf einen Trainer gehofft habe, der halt vielleicht auch aus Deutschland kommt und der mir vielleicht auch so eine Art Klopp-Typ, weißt du, so jemand, der halt so emotional mäßig dabei ist, wobei ich mich da auch schwer getan hätte. Ich weiß es nicht. Ich weiß auch nicht, wer kommen soll, aber
ich freue mich auf Ancelotti eigentlich.
Ich bin gespannt. Es wird wieder so eine Aufbruchstimmung, weißt du, so, wie spielt er die ersten Spiele, was passiert, wen holt er, wen bringt er mit? Ich weiß es nicht, aber es ist einfach, Pep hat mich auf vielen Ebenen schon enttäuscht einfach. So. Ja,
ich freue mich auch auf Ancelotti. Ich habe das schon zu einem viel früheren Zeitpunkt gesagt. Und mit Pep, der beste Trainer, da kommt natürlich dann jetzt wieder der Shitstorm auf mich zu, auf meine Stammtisch-Niveau, das ich hier bringe. Ich finde halt, der Felix hat es eigentlich schon angedeutet, so so das, was er spielerisch gemacht hat und was für ein Fußball man beim FC Bayern gesehen hat, stellenweise, stimmt es. Also das war schon grandios und nochmal irgendwie wie ein Schritt nach vorne einfach. Da hat er viel gemacht, aber ich finde, eben zum besten Trainer gehört auch dieses gesamte, das Gesamtpaket. Und da habt ihr auch schon die Schwachpunkte angesprochen. Und da muss man mal auch sehen. Und ich finde auch, man muss das, ich bin auch wirklich sehr gespannt, was der Pep in England macht. Weil das wird auch nochmal so ein Gradmesser für dieses, er hat ja diesen Standard jetzt eigentlich überall, auch in der Fachpresse und so, dass er der beste Trainer ist. Oder auch als du das Interview gemacht hast, fällt jetzt der Name nicht ein. René. Mit René, genau, der hat das ja auch gesagt, dass der beste Trainer mehr ist und so weiter und da keiner ranreicht. Aber ich bin mal gespannt. Also ich finde, das ist auch nochmal so ein, wo das auch nochmal auf den Prüfstand kommt.
Wo ich dir auch recht geben muss, weil was ich ihm auch noch ein bisschen ankreide, wie haben wir die Meisterschaften und alles gewonnen? Mit unglaublichem Vorsprung. Aber ich finde, wir haben eigentlich kein extrem wichtiges Spiel gegen einen ganz, ganz großen Gegner, haben wir eigentlich kein Spiel gewonnen. Das Einzige, was ich mir erinnern kann, die einzige Situation, und das ist auch was, was den Fußball unter Pep für mich ausmacht, war dieser Sieg gegen Chelsea in diesem UEFA Cup Sieger gegen Champions League. Das war ein
europäischer Supercup.
Das war ein großer Gegner. Auch hast du gesehen, auch Mourinho und was weiß ich. Und ansonsten haben wir keiner dieser ganz wichtigen Spiele gewonnen. Real Bayern, Barcelona Bayern. Ja,
wir Supercup haben, gegen Dortmund.
Ja, aber nee, das ist sowas. Ja, ja, klar. Da hat er kein Spiel gewonnen. Und das sind eigentlich die wichtigen Spiele. Wir haben halt, und deswegen, was ich sagen will, er hat die Qualität des Standards, des Alltags gehoben. Jedes Spiel war super, wir haben immer gewonnen, immer viele Tore gemacht, etc. Aber er hat es nie geschafft, diese großen Emotionen und die großen wichtigen Spiele irgendwie zu reißen, finde ich.
Das ist natürlich auch wichtig. Also vor allem halt, du hast dir die zwei Spiele herausgehoben, wo es natürlich extrem war gegen spanische Mannschaften. Ich finde zum Beispiel schon.
Aber das sind seine Gegner.
Ja, aber also klar, die meisten werden es auch genauso sehen, wie du es gesagt hast. Ich finde aber zum Beispiel, also für mich persönlich, wenn man auch gesehen haben, was wir teilweise für einen Fußball gespielt haben gegen die englischen Topclubs. Das letzte, was jetzt war gegen Arsenal.
Aber die englischen Topclubs sind Müll. Also.
Ja, dann sind es also nur diese zwei, Real Madrid und Barcelona. Ja,
das sind unsere Gegner.
Also dann mit ist denen, auch, weil du Chelsea auch genannt hast, weil das für dich dann das Einzige war.
Da war es aber was anderes, da haben wir sofort, da hat er es gerade übernommen, da war er noch ganz frisch und wir hatten sofort den mega krassen Battle gegen seinen Gegner aus Ding und wie geil war das Spiel.
Wenn man gegen eine Schrottmannschaft spielt, dann, wenn es eine Schrottmannschaft ist, dann ist ja nichts mehr wert.
Nee, aber keine Ahnung. Das sind, mit denen wollen wir uns messen und wir haben zweimal verloren.
Ja, und deswegen setze ich auch Hoffnung in Ancelotti, weil Pep hat es zwar geschafft, das Spielerische, wie du gesagt hast, enorm zu verbessern, grundsätzlich zu verbessern, aber in den großen Spielen war kein Erfolg da, jetzt mal grob gesagt. Durch so einen Trainer wie Ancelotti, der wird das Spiel, es kann einfach. Also, wenn man sagt, Pep ist der beste Trainer, so wie wir spielen, war mega geil, dann kann Ancelotti das nicht enorm verbessern. Also das Tiki-Taka sozusagen. Aber vielleicht schafft er es, dass man einfach wieder erfolgreicher wird in wichtigen Spielen. Mir ist es, glaube ich, mittlerweile auch lieber, wenn man nicht mit großem Vorsprung Meister wird, wenn die Spiele knapper sind und man dafür aber in wichtigen Spielen auch knapp gewinnt.
Mir fehlen die Emotionen.
Ja, und knappen Ergebnissen, wenn man mal wieder.
Das letzte emotionale Fußballspiel von uns war das Hoffenheim-Spiel in der Hinrunde, zweiter Spieltag. Da war schon nicht zum letzten Mal, wie sonst, eigentlich oft vor der Leinwand oder stand so da und nur noch geschrien, so, ja, ja, das ist nicht mehr. Das gibt's nicht mehr.
Ja, und ja, das fehlt mir auch bei Pep. Also.
Ja, und ein Punkt wird auch sein, dann, was daran spielt, ne, die Verletzten, ist oft hier thematisiert.
Ja, das wird sich dann auch herausstellen.
Genau. Natürlich hat er da seinen Einfluss. Gibt's gar nicht anders. Uiuiui, Leute.
Ja, es wird.
Das haben wir diese Folge schon rausgehauen. Seid gnädig mit uns, bitte. Aber ist egal. Ihr hört uns zu und dann seid ihr selber schuld.
Gibt uns trotzdem Feedback.
Ja, gibt uns eine Sternebewertung. Bei Patreon, Mann, Leute, wir kriegen erst $5 im Monat. Kommen die ganzen anderen Mist-Podcasts, uns hören so viele Leute zu, kriegen alle viel mehr, bloß weil die irgendwelche Internet-Hipster sind. Das verstehe ich einfach. Ja, wirklich nicht.
Komm. Wir wollen auch mal YouTube-Stars sein.
Die Folge mit René, 30.000 Leute haben sich die schon angehört jetzt mittlerweile. Ja. Wir sind immer noch hier im Keller. Oh Gott, es tut mir leid, das ist einfach das Bier. Lasst uns noch ganz kurz zumindest auf die Spiele eingehen. Wir haben schon wieder über eine Stunde auf dem Kessel. Aber trotzdem möchte ich noch mit euch über die Spiele reden. War eins der Spiele, wo man was zeigen hätte können gegen einen Trainer, den er auch schätzt. Roger Schmidt, Leverkusen, Bayern. Wie habt ihr es gesehen? 0-0 ist es ausgegangen, aber trotzdem fand ich, gab es einige für mich doch spannende Erkenntnisse und auch viele Aufreger. Für die Aufreger bin ich zuständig? Ich weiß es nicht. Schieß los, Jungs.
Ja, es war mal wieder, eben habe ich noch gesagt, es gibt keine engen, spannenden Spiele. Das war mal wieder so eins. Aber ja gut, Spannung war durch das Ergebnis da. Es gab eigentlich im ganzen Spiel recht wenig Torchancen. Leverkusen hat gut verteidigt. Ja, ich weiß nicht. Eigentlich muss man schon fast zu den Aufregern kommen, oder? Weil was gibt es sonst Großartiges zu dem Spiel zu sagen? Müller saß auf der Bank von Anfang an.
Es war ein Spiel auf jeden Fall mal gegen einen Gegner, der uns fordert. Wir haben es nicht gewonnen. Das kann man zu dem Spiel sagen. Roger Schmidt ist ein Trainer, den der Pep immer extrem gelobt hat. Ja, natürlich hast du recht, klar, die Aufreger spielen mit rein. Interessant, du hast es vorhin schon gesagt, nur 9 Schüsse aufs Tor. Ich glaube, kein einziger wirklich direkt aufs Tor. Und trotzdem hatte ich das Gefühl, ich habe euch dann ja geschrieben, der FC Bayern gewinnt dieses Spiel. Weil es war wirklich, meiner Meinung nach, es lag sowas von in der Luft.
Ja, dann in der zweiten Halbzeit, als Müller reingekommen ist.
Bis aber eine Schiedsrichterentscheidung dieses ganze Spiel kaputt gemacht hat. Und das ist, glaube ich, das ist schon der Aufreger, auf den wir zu sprechen kommen müssen. Basti, du wolltest noch was sagen?
Ja, der Felix ist mir zuvor gekommen. Also, das stimmt für die zweite Halbzeit, dieses, dass man das Gefühl hatte, das gewinnen wir noch. Und dass man überlegen ist, auch schon vorhin von mir angesprochen, Leverkusen hat sehr gut verteidigt, teilweise auch natürlich mit Härte gut reingegangen in die Zweikämpfe. Ja, und die Suppe auslöffeln sozusagen für diese ganze Härte, die eigentlich erstmal immer durchgelaufen ist, ohne irgendwelche Karten. Also da ist der Schiri sehr zurückhaltend geblieben. Das durfte dann Alonso mit seiner gelb-roten Karte.
Ja, das war halt einfach.
Ja, die erste Halbzeit war ziemlich hart. Knut Kircher war ja der Schiedsrichter, hat alles laufen lassen, hat keine Karten verteilt. Und ja, vor allem Kießling ist ja ein paar Mal ziemlich hart reingegangen. Und dann in der zweiten Halbzeit, keine Ahnung, hat das ja auch noch ziemlich weit weiter laufen lassen. Und dann kurz vor Ende da, 84. Minute, gerade wo wir, kurz vorher hast du uns geschrieben, ja, wir machen jetzt noch das Ding. Wir waren am Drücker, kriegt Alonso da die völlig unberechtigte gelb-rote Karte.
Total Banane. Es ist halt, Knut Kircher ist einer, der rühmt sich dann auch mal damit, dass er das Spiel laufen lässt. Kann man auch machen. Ich fand es bei Kießling, war es zu viel. Ich hätte Kießling teilweise sogar direkt rot vom Platz geschickt, aber es kann einfach nicht sein, jetzt musst du mich bitte korrigieren und mal kurz nachschauen. Ich glaube, Bayern hat die einzig beiden roten Karten gekriegt. Schau mal bitte mal diesen Schmarrn nach. Wie viel Fouls hat Leverkusen begangen in diesem Spiel?
17.
Wie viel haben wir begangen?
11.
Okay, nicht ganz so klar, wie ich es mir erhofft habe. Wie viele gelbe Karten haben wir bekommen?
Ja, die 2, die Alonso bekommen hat.
Wie viele hat bescheuert Leverkusen bekommen?
Keine.
Kießling hätte mindestens eine kassieren müssen, auch andere. Kießling hätte von wegen mir, er hätte die erste Halbzeit, bin ich ganz ehrlich, nicht überstehen dürfen, entweder rot oder gelb-rot. Dann die erste gegen Alonso, klassisches taktisches Foul, kann man geben. die zweite aus meiner Warte überhaupt gar keine Foul. Und da hätte er das Fingerspitzenfühl beweisen müssen, hätte sagen müssen, okay, wenn man das Spiel im Gesamtkontext sieht, gebe ich hier keine gelb-rote Karte. Ich glaube sogar sein ehemaliger Assi-Kollege Merk hat es ja während dem Spiel sogar noch so gesagt, für ihn keine gelb-rote Karte. Auch hier Colinas Erben, unser Haus- und Hof-Schiedsrichterbeurteilungssystem hat auch gesagt, im Kontext darfst du das nicht geben. Und das hat er das ganze Spiel für mich kaputt gemacht.
Vor allem, wo Alonso auch noch den Ball gespielt hat.
Wahnsinn, also das fand ich mir, was ist denn das? Lustigerweise waren wir jetzt ja auch ganz vorne mit dabei und auch andere. Und jetzt hat die Liga sich sogar beworben für den Videobeweis. Ab 2017 irgendwie ja, sowas. Ich
glaube, er soll geheim getestet werden.
Ja, was schon ein unglaublicher Schritt wäre. Aber da hat es mich einfach tierisch aufgeregt, weil es war absehbar, dass wir das Spiel gewinnen. Da haben wir es nicht gemacht. Hauptproblem dabei, Basti hat 4 Punkte eingesackt im Tippspiel. Nein, Spaß, aber hat mich einfach tierisch aufgeregt. Also,
wir haben die Chancen halt auch gut liegen lassen.
Also, ja, Müller hätte einen machen müssen.
Lewandowski auch.
Ja. Interessantes Spiel, Kimmich hat sich bewiesen auf größerer Bühne in Leverkusen. Fand ich gut. Auswärtsspiel in Leverkusen war es immer schwer, aber wir hätten es eigentlich gewinnen müssen für mich.
Ja.
Ja.
Findest du nicht?
Also die zweite Halbzeit, wenn man die sieht, dann schon.
Ah, okay. Ja, Jungs, gleich weiter, oder? Zum nächsten Spiel Bochum, Bayern, DFB-Pokal bei unseren Freunden. Fanfreundschaft, langjährige, gut zusammen abgefeiert haben die Fans. Muss wirklich, wirklich schön gewesen sein. Und bei mehr oder weniger standesgemäß haben wir das Ding halt 3-0 gewonnen.
Ja, aber mit Ruhm hat man sich nicht bekleckert, muss man auch da sagen. Also das Ergebnis spiegelt, glaube ich, nicht ganz so den Spielverlauf wider.
Ich muss sagen, ich habe es nicht wirklich gesehen. Wir waren in geheimer Mission für unseren Podcast unterwegs, aber Felix muss da ein bisschen mehr zu erzählen.
Ich muss dazu sagen, ich bin eingeschlafen. So Leute, spannend war es.
Ist einfach peinlich. Lass uns, komm wirklich. Schluss mit den Erfolgsfans. Wir sind die Erfolgsfans.
Die erste Halbzeit habe ich noch gesehen. Robbens Einlage. Die hier Gerd-Jan Verbeek auf die Palme gebracht
hat. Ja, komm, weil das ist doch gleich der nächste Punkt. Ey, komm, da können wir gleich weitermachen. Ey, wirklich. Also Robben, ja, das war vielleicht zu viel, wie er sich verhalten hat. Weil es ist halt auch, das ist ein sein Hauptproblem, er wird gefoult, aber wie er sich halt hinschmeißt, ist halt zu viel. Er reißt halt immer noch den Oberkörper so mit, aber trotzdem war es ein Foul. Und als Trainer, ich habe ihn vorher noch gelobt, den Verbeek, weil ich ihn einfach einen coolen Typen finde, aber das geht einfach nicht, was der da macht.
Ja, das ist, das kann man nicht machen.
Was ist die Konsequenz von so einer Kacke, dass heute in Augsburg ihn alle auspfeifen schon wieder?
Ja.
Erzähl.
Ja, sorry. Es war also schon eine harte Entscheidung auf Elfmeter.
Die rote Karte. Der Elfmeter war berechtigt. Was ist denn das außer Elfmeter? Bringt ihn halt zu Fall.
Ja, mei.
Aber die rote Karte ist
wenn halt... Wenn es gegen uns gepfiffen wird, dann... weiß ich nicht.
Ich fand schon Elfmeter, weil er halt gefoult wurde. Aber die rote Karte dazu ist halt... Ja, ist halt übertrieben. Die Doppelbestrafung ist ja eh...
Ja, gut. Braucht man nicht drüber zu diskutieren. Ist halt so. Aber es war schon hart. Man kann es klar pfeifen und wenn es... auf der anderen Seite passiert, dann würde ich wahrscheinlich auch wollen, dass es gepfiffen wird. Dass es nicht gepfiffen wird. Ah. Mei.
Ja.
Und ja, Robben übertreibt es halt ein bisschen. Und
das finde ich so schade, dass er sich da selber so angreifbar macht, da mit seinen ganzen Aktionen.
Das ist jetzt nicht mehr der Jüngste, dass er daraus auch nie gelernt hat.
Ja, ich verstehe es, weil wenn du dauernd gefoult wirst, aber er ist halt wirklich einer, der es zu
vor
oft
allem,
macht.
Das weiß ja nur auch jeder und dann wird halt bei den nächsten 3 Mal, wo es ein Foul ist, wird halt dann auch nett gepfiffen.
Er hat selber ein Problem mit. Heute im Spiel gegen Augsburg hat man so oft gesehen, dass er irgendwie da lag, auch gefoult worden ist, aber man gibt ihm einfach den Freischuss oder den Elfmeter oder was nicht mehr.
Ja.
Er leidet selber einfach unter seiner Art. Schlimmsten, ja gut, das war jetzt auch so, war so ein gänzmäßiges Foul, aber bei der WM war es ja auch so. Okay, war denn das Ecuador oder so? Nee, ach Gott. Chile, ich ist ja auch völlig egal, aber
China.
Da war das auch so krass, da haben die sich auch ja jahrelang beschwert darüber.
Naja, auf jeden Fall ist das
ja,
auch
das
so.
Das ist einfach, ich verstehe es auch nicht.
Aber um mal da vorbeizugehen an der Thematik, ich finde, das ist halt auch sowas, wo man dann sagen muss, dafür, dass halt Bochum dann auch nur zu 10 war. Hm.
Das stimmt.
Klar, die Tore haben wir gemacht, aber das so,
ja.
Mei.
Hey, die ersten beiden guten Chancen hatten Bochum.
Genau. Ja, es war eindeutig zu wenig.
Wir kommen einfach, wir erzielen die Ergebnisse einigermaßen okay, aber wir sind momentan einfach nicht richtig in der Spur. Wir sind nicht so in Topform.
Ja,
diese Topform brauchen wir eigentlich für Juve.
Wenn wir ein paar Monate oder vorletztes Jahr zurückgehen und man im Pokal gegen 10 Mann aus der zweiten Liga spielt, dann hätte 5-0. Man da einfach 5-6-0 gewonnen.
Ja,
und das, die haben ja schon in der ersten Halbzeit die rote Karte bekommen. Man hat sich ja mega schwer getan, eigentlich da überhaupt Chancen rauszuspielen. Und dann hat man am Ende 3-0 gewonnen, noch einen Elfmeter verschossen.
Ja, gebe ich dir recht.
Kann man eigentlich nur Bochum noch den Respekt zollen.
Ja,
ja, die haben gekämpft. Hat's gut gemacht. Ja. Die haben sich den Arsch aufgerissen, auf gut Deutsch.
Ja, ja. Dann kommen wir gleich noch zum heutigen Spiel in Augsburg. Augsburg ist natürlich schon noch eine andere Hausnummer.
Unbequemer Gegner tun wir es immer schwer, haben wir ganz oft verloren auch dagegen.
Ja. Also, haben wir es ja gesagt oder gehört. Weinziel ist der einzige Trainer, der zweimal gegen Pep gewonnen hat. Dies waren natürlich auch, zumeist Spiele am Ende der Saison, als wir schon mehr oder weniger als Meister feststanden. Aber wir erinnern uns ja noch an die Hinrunde. Wir waren ja im Stadion, Basti, wo Bayern in der Nachspielzeit den unberechtigten Elfmeter bekommen hat und so gewonnen hat. Ja, heute war ein schweres Spiel. Wir haben 3-1 gewonnen.
Wie haben wir denn gespielt, Felix?
Ja.
Der Mann für die Aufstellung ist heute noch gar nicht zum Zug gekommen.
Ja, wir haben so kurz über die Spiele geredet, aber heute Neuer im Tor, Lahm rechts, Kimmich, Alaba in der Innenverteidigung, links Bernat. Im Mittelfeld Vidal und Thiago und vorne Robben, Douglas Costa, Müller und Lewandowski.
Ja, viel wurde eigentlich schon in dem ganzen Vorgespräch jetzt angesprochen und passt eigentlich, hat auch auf das Spiel gepasst und zu den Spielern.
Für Augsburg fand ich es aber gut. Ich fand das eine okaye Leistung einfach. Unsere Abwehr hat es gut gemacht, extrem wenig zugelassen. Ich weiß nicht, wie viele Torchancen haben wir zugelassen, fast gar nichts. Oder ich meine, das Tor, zwei, drei Schüsse oder so.
Eine wirkliche und vielleicht so drei halbe. Ne?
Ja, 7 Schüsse.
Ja, aber 7-24 Torschüsse, das spiegelt es ungefähr wieder.
Ja, 69% Ballbesitz. Ja, also es war jetzt kein überragendes Spiel. Augsburg ist natürlich schon ein stärkerer Gegner jetzt als Bochum es war, aber es reiht sich so ein bisschen halt in die Rückrundenspiele ein.
Ich finde, wir haben uns nicht gefordert. Ich fand, das war noch eine der besseren Leistungen. Mal schauen, wer jetzt alles verletzt ist. Vidal, Kopfnuss, gehumpelt wie immer. Das Standard eigentlich nach jedem Zweikampf windet der Typ sich am Boden. Alaba, erst hieß es nicht, kein Zahn gebrochen, aber gerade brandheiß, Backenzahn gebrochen, rausgebrochen.
Und es sah aber auch übel aus.
Ordentlich ausgedacht.
Dass der nicht K.O. gegangen ist.
Die Hirnerschütterung könnte schon auch dabei sein.
Genau, kein Tusky, kein Ribéry zum Glück gespielt.
Ja, aber nächste Woche dann gegen Darmstadt sollten sie vielleicht mal Spielpraxis sammeln. Also bei Ribéry erlaube ich mir jetzt nicht, was dazu zu sagen.
Jetzt haben wir keine englische Woche. Gell? Wir haben jetzt nochmal eine Woche, dann Darmstadt und dann kommt das erste richtig entscheidende Spiel in Juve. Alles entscheidend. Also glaube ich wirklich, dass das extrem wichtig wird.
Ja, aber nochmal zum Spiel zurück. Also Augsburg, finde ich, hat da in der ersten Halbzeit mal so ganz am Anfang eine Phase, wo zwei Szenen mit Bobadilla dabei waren, wo man dachte, vielleicht geht was für Augsburg oder das war aber dann auch schon das Einzige. Dann haben wir eigentlich sehr dominant gespielt und nichts groß zugelassen und das Tor von Lewandowski war natürlich von ihm gut gemacht, aber auch irgendwie von der Abwehr von Augsburg, die standen alle ein bisschen weit weg vom Mann. Und das zweite Tor war ja dieser wunderschöne Pass von Thiago und Lewandowski vollendet dann, wo hier so ein bisschen die Diskussion war, muss da der Torwart doch mehr tun, früher rauskommen, stören. Ja,
da war Thiago wieder mal genial, gell? Das war ein richtig, richtig geiler Pass. Lewandowski sowieso unsere Lebensversicherung momentan.
Jo. Und das dritte Tor,
Müller.
Felix.
Was? Das ist schon so lang her, ja.
Ein paar Tage schon her. Nein,
war ja,
eher
ja
so
war Müller.
Abstauber.
Jo.
Mäßiges Ding. Oh. Ja, drei wichtige Punkte. BVB hatte vorgelegt. BVB, muss man auch sagen, ist auch in der Krise. Also, in der, oh Gott, auch in der Krise. Ist auch gerade nicht so stark wie gewohnt.
Sie gewinnen nur jedes Spiel, aber
nicht ja, mit fünf Toren.
Unentschieden gespielt gegen schwächeren Gegner.
Ja.
Ich weiß nicht, auf jeden Fall sieht man sie nicht so stark. Sie spielen ungefähr so wie wir gerade. Mit einem Tor, also gegen Hannover 96. Das war doch sogar zu Hause, oder?
Ja, ich glaube schon. Ja.
Also 1-0 mit Ach und Krach zu gewinnen. Pola Mojang auf der Bühne. Also das ist noch was anderes, als in Augsburg 3-1 zu gewinnen.
Ja,
muss man so sagen, Leute, ganz ehrlich.
Ja.
Naja, schauen wir mal. Auf jeden Fall, Abstand bleibt gleich. Acht Punkte. Abstand, das hat noch niemand aus der Hand gegeben. Dortmund kann einem einfach leid tun, dass FC Bayern vor sich haben gerade. Okay. Gibt es noch irgendwelche News, über die wir unbedingt sprechen sollten, Felix, dass wir die 90 Minuten hier noch voll machen? Wir sind nämlich bei einer Stunde 22.
Ich glaube, es gibt eigentlich keine wirklich besprechenswerten News. Es gibt wieder allerhand Transfergerüchte. Zum einen für mich völlig unverständlich, sollte scheinbar Benatia noch am letzten Transfertag verkauft werden.
Hat ja, aufgrund seiner Verletzungen verständlich,
ja,
aufgrund
also,
der Situation überhaupt nicht verständlich.
Ja genau, also wenn bei uns alle fit wären und jemand uns da noch über 20 Millionen für den bietet, dann sofort weg damit. Aber in der Situation, wie es jetzt gerade ist, wäre es völlig unverständlich gewesen.
Ja, und man bräuchte dann auch einen Ersatz, also eben auch mit Hinblick auf dem, was wir jetzt an Erfahrungen gemacht haben mit unseren Innenverteidigern, und Bardi ist jetzt schon wieder das Exempel.
Ja. Ja, und dann noch eine vielleicht ganz interessante Sache ist, wie es mit Robert Lewandowski weitergeht.
Ist eine spannende Sache, ja.
Es gibt Gerüchte, oder die gibt es ja auch schon länger, dass er zu Real Madrid wechselt. Andererseits ist er scheinbar auch in Verhandlungen wegen einer Vertragsverlängerung. Wie seht ihr das denn, wollte ich sagen?
Eine sehr gute Frage. Ich habe einen ganz spannenden Artikel gelesen, dass es eigentlich keine clevereren Berater gibt, als die, die Lewandowski hat. Er inszeniert sich perfekt mit seiner Frau, seinen Sachen. Er hält sich völlig im Hintergrund und seine Berater regeln alles für ihn. Damals, als ich mit Marc Fambusch von Dortmund gesprochen habe, kam er gerade zu uns, hat er gesagt, er freut sich, dass er sagt, wir können uns auf den Menschen Lewandowski, den Fußballspieler Lewandowski freuen, aber er wünscht uns ganz viel Spaß und das freut ihn ungemein mit seinen Beratern. So ähnlich ist es gekommen. Klar, ihn wollen die Top-Vereine der Welt, aber die sind halt so clever, diese seine Beratergang. Dann ziehen da irgendwelche Gerüchte, vielleicht auch nur um höheres Gehalt für ihn rauszuholen. Die sind einfach knallhart. Und Lewandowski ist einfach ein Saubermann, an dem alles abprallt. Der lässt da gar nichts auf sich kommen. Gut möglich, dass ich meine, klar, der Berater saß ja in Madrid im Stadion schon, hat sich schon ablichten lassen. Also lasst uns einfach abwarten. Ich glaube, da fällt es mir schwer, irgendwas dazu zu sagen. Lewandowski, Weltklasse. Wir haben es gut prognostiziert hier im Podcast. Das wird sein Jahr. Er wird jetzt durchstarten und wird allen zeigen, warum wir ihn geholt haben. Genauso ist es gekommen. Wir brauchen ihn natürlich total.
Ja, ja, wollte ich gerade fragen, wie ihr es persönlich so empfunden habt. Also als ich bin meist nicht so gut informiert wie ihr beide, aber als das so zu mir durchgedrungen ist und dann doch eher so diese Neuigkeiten von dem, dass er geht, also mehr in diese Richtung, da war ich schon ein bisschen so im ersten Moment, oh, traurig, schade, das wäre ziemlich kacke.
Ja, ja, sportlich wäre es natürlich ein Riesenverlust. Er ist eindeutig, ja gut, den kann man jetzt schlecht vielleicht mit Messi oder Ronaldo vergleichen, aber er ist der beste Mittelstürmer, den es gibt auf der Welt. Das wäre für jede Mannschaft ein Verlust.
Also ich sage es mal so.
Nicht zu ersetzen.
Er hat noch Vertrag bis 2019.
Ja.
Das ist jetzt noch 2017, 2018, 2019. Ich kann mir nicht vorstellen, dass der FC Bayern um kein Geld der Welt den ziehen lassen wird. Der werden ihn nicht ziehen lassen. Das heißt.
Aber überleg mal zurück. Wann hat der FC Bayern schon mal einem Spieler einen Stein in den Weg gelegt und hat ihn nicht gehen lassen, wenn er gehen wollte? Kannst du dich an irgendjemanden erinnern?
Dann haben wir nichts davon mitgekriegt wahrscheinlich. Ribéry vielleicht hat öfter kokettiert. Aber trotzdem, ich glaube, wir werden ihn nicht vorher verkaufen. Ich tippe eher, es wird so laufen, nächstes Jahr oder so Gehaltserhöhung und vielleicht im schlimmsten Fall verkauft man ein Jahr vor Vertragsende, um noch Cash-In zu machen. Aber
dann müsste er noch 2 Jahre bleiben.
Genau, also das heißt, er wird bei uns bleiben. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er
glaube
geht.
Glaube ich nicht.
Aber genau das ist es ja. Glaubst also wenn dann mit dem, dass man sagt, irgendwann muss man ja dann auch gehen lassen, damit man noch irgendwie Geld dafür kriegt. Aber ich fand es auch so allgemein einfach schade, wieder dieses Gefühl zu bekommen, ja, der FC Bayern ist nicht so gut genug sozusagen. Also man will dann doch wieder lieber weg und zu Real Madrid gehen oder Barcelona.
Das ist auch ein, mit seinem Essen und mit so, das ist einfach ein Vollprofi. Dem ist es, glaube ich, egal, wo der spielt.
Ja.
Das ist auch, das ist ähnlich wie Pep. Er trägt den FC Bayern auch nicht im Herzen.
Nee. Und das, so ist ja auch, das ist ja auch ein Statussymbol, bei Real Madrid zu spielen. Also ja, das ist ja schon nochmal was anderes, als in England oder bei Bayern zu spielen. Das muss man ja auch so sehen. Damit wird man ja irgendwie, oder wenn man da eine Legende ist und da ein paar Jahre super gespielt hat, das wird ja in der Welt ganz anders gesehen, als wenn man es bei Bayern war zum Beispiel. Das ist einfach ja ein Verein, der viel internationaler ist.
Es ist, was auf jeden Fall ist, was bei ihm reinspielen wird, er ist jetzt 27, das heißt, der nächste Vertrag wird sein letzter großer sein.
Also ich habe es ja schon, glaube ich, mal, wo wir im Stadion waren, vor 2-3 Wochen gesagt, dass ich glaube, dass er schon nächstes Jahr gehen wird oder jetzt im Sommer nach der EM. Und ja, wie ich dir auch eben gesagt habe, Bayern hat selten jemanden einen Stein in den Weg gelegt, wenn er unbedingt gehen wollte. Das Einzige, was ich mir vorstellen kann, ist, dass er vielleicht nochmal zu stark verbesserten Bezügen verlängert und ihm aber im Gegenzug versprochen wird, dass er nächstes Jahr gehen darf. Das ist so eine Variante, die ich mir vorstellen kann. So ähnlich. Ja gut, nein, in Dortmund war es ja, da ist er zum Vertragsende gewechselt.
Da war ja das große.
Aber ich glaube nicht, dass Bayern ihn noch 2 Jahre halten kann. Das glaube ich nicht.
Das wären 3 Jahre noch, die
ihn halten. Ja, nee, aber ich meine, dann bis ein Jahr vor Vertragsende, wie du vorhin gesagt hast, es wären ja noch 2 Jahre, glaube ich nicht.
Ich finde, wir müssen eine Stärke zeigen. Wir dürfen eigentlich nicht zulassen, dass uns weiter die Leute so weg. Aber, klar,
aber auch, bei Dortmund gab es ja auch schon jahrelang Theater.
Ja, aber auch bei, ich gebe dir schon recht, auch bei Toni Kroos, wenn wir ihn ja auch gehen lassen. Ja. Und auch für einen lächerlichen Betrag
eigentlich. Ja, das ist noch das Nächste.
Ja, genau, das meine ich.
Das müssen wir immer machen, Football Leagues, diese ganzen Superhelden da mal vergleichen. Die wirklichen Summen, die gezahlt worden sind, mit den originalen Newsmeldungen aus den Zeitungen früher. Wie gut Zeitungen Bescheid wissen über solche Vertragsmodalitäten. Passt meistens schon ganz gut.
Ja. Nee, aber.
Das ist auch geil. Ich habe mich auch totgelacht, ey. Wie war das, die Verhaltskonditionen, die Vertragssachen von Toni Kroos? Toni Kroos verdient
6.000 Euro
im Monat. Der Rest.
Prämien.
10 Millionen Euro im Jahr Prämien. Sehr geil. Und auch wieder, warum machen die das so? Ja, weil es steuerrechtlich viel besser abzusetzen ist.
Na,
genial, oder?
Also, nee, ich glaube, das hat was mit der Versicherung zu tun.
Wenn echt? Ich habe nur gelesen, dass es auch ist, dass es dann zu anderen Zeitpunkten abgesetzt werden kann von der Steuer, vielleicht auch mit Versicherung, das weiß ich nicht, aber.
Ja, das kann sicher, wird es auch solche Gründe haben, weil ja, er kriegt 6.000 Euro Gehalt und ich habe irgendwie gelesen, dass die Versicherung, wenn er jetzt verletzt wäre zum Beispiel, zahlt ihm irgendwie oder der. Ich glaube, 4.500 oder 5.500 Euro oder so bezahlt die Versicherung und den Rest muss Real Madrid bezahlen, glaube ich.
Ah,
und dann ist es halt fast nichts,
ja,
was sie bezahlen müssen.
Ist aber eigentlich immer, ist auch in Deutschland so, dass du dann nichts kriegst, wenn du verletzt bist, so ungefähr.
Ja. Ja. Ich meine, irgendwie damit hätte das was zu tun.
Ja, ich hätte auch nur mit
Steuern. Und diese Prämien, ja, aber kann schon auch bestimmt auch irgendwie steuerlich, weil die Prämie davon, ich meine, es wären 11.500 Millionen oder so, die werden dann irgendwie in 2 Raten über die Saison verteilt bezahlt.
Ja,
irgendwie.
Ja, oh Gott.
Ja, ist schon interessant. Auch diese ganzen Transferklauseln, die in diesen Verträgen drin sind, unglaublich. Wahnsinn. Aber das macht das Geschäft irgendwie noch mehr zum Menschenhandel.
Das ist nichts anderes.
Ja. Anderes Thema müssen wir vielleicht mal irgendwann.
Es sind halt Gladiatoren, die in der Arena zur Belustigung des Volkes und zum Geldbeutel-Wohlwollen von einigen Leuten spielen. Schau mal. Okay. Oh Gott, ich glaube, News gibt es keine mehr.
Nee.
Das können wir einfach mal getrost überspringen. Die 90 Minuten sind auch schon voll, Jungs. Wir haben es geschafft, Leute. Lasst uns die Vorschau machen. Komm. Darmstadt bringt noch 11 Spieler zusammen am 22. Spieltag, 20. Februar. Heimspiel Bayern gegen Darmstadt. Alle sind jetzt gelb gesperrt. Basti, wie geht's aus? Komm, hau du mal einen raus. Wir gehen mal Reihe nach durch.
3-0 gewinnen wir.
3-0. Der Ruben sagt, da muss jetzt mal wieder eine Explosion her. Darmstadt macht doch kein Tor, wird drinstehen wie verrückt hinten. Ich tippe jetzt mal 5-0. Felix,
okay, komm. Okay, dann hau ich das 4-0 raus.
Ach Gott, das ist traurig. Also unser Podcast ist wirklich eine traurige Sache. Ich hatte nicht mal die Namen dazu geschrieben, einfach Basti.
Ruben. Einfach drei Tipps.
Felix, so.
Dann kommt das große Spiel gegen Juve. Achtelfinale auswärts, 23.02. unter Flutlicht.
Warum haben wir da keine Tickets? Kann uns nicht doch einfach noch jemand von euch einfach mal drei Tickets schenken? Ich will da hinfahren.
Auch 2000, verkaufen.
2000 Tickets, Juve. 2000 Tickets. Mann, oh Gott, was habe ich für eine Frisur eigentlich am Start? Das ist traurig. 2000 Tickets. Ich habe mich so drauf gefreut seit Monaten, dass ich nach Turin kann. Also gibt uns endlich Tickets, hey, das gibt's doch echt nicht. Ja, richtungsweisendes Spiel. Pep muss zeigen, was er kann. Pep muss zaubern. Juve alle verletzt, bei uns alle verletzt. Wir ohne Innenverteidigung, aber in Turin. Jetzt kommt's einfach drauf an. So, diesmal darf der Felix anfangen. Geht's aus? Was sagst du zum Spiel?
1-1. Es wird ein sehr schweres Spiel. Lewandowski, wer sonst, macht eine Bude. Und Turin gleicht kurz vor Ende aus.
Basti, was sagst du?
Da verlieren wir, das geht 1-2 aus. 2-1.
2-1. Wir werden auf jeden Fall wieder versuchen, unseren lieben Freund Roman, der uns immer noch kein Bier geschickt hat, immer diese Sprüche, weißt, Versprechungen. Wie Pep, wie alle. Nichts dahinter. Wir werden mal versuchen, wieder zu gewinnen, um mit ihm zu sprechen über Juve, weil niemand kennt sich besser aus mit der alten Dame als er. Es wird wahnsinnig. Aber wisst ihr was? Vor Jahren, wir standen mit dem Rücken zur Wand. Es ging darum, ob wir überhaupt ins Achtelfinale kommen. Und wir haben dann Juventus Turin 4-1 besiegt. Damals noch Trezeguet.
Willst du gerade tatsächlich sagen, dass wir mit dem Rücken zur Wand stehen? Mit 8 Punkten Vorsprung im Pokal-Halbfinale.
Louis van Gaal.
Als Tabellenführer im Achtelfinale.
Trezeguet. 1-0 geraten wir ins Hintertreffen. Wir gewinnen dieses Spiel damals noch mit Legenden wie Timoschuk und Gomez am Ende 4-1 und haben sie weggehauen in Turin. Und das war ein Hallo-Wach-Erlebnis. Danach waren die legendärsten Spiele aller Zeiten gegen Florenz, gegen Manchester United in Manchester. 3-1, Eckball, Robben, boom, einfach Volley das Ding rein. Das waren Spiele, das war noch Leben, das war der FC Bayern. Und sowas erhoffe ich mir jetzt einfach auch. So ein Spiel, was die gesamte Saison umkrempelt, was die gesamte Saison definiert, was uns einfach aufrüttelt, was einfach der Wahnsinn wird, das wieder alle zusammenschweißt, die Fans, den Trainer, die Spieler, warm. Das wird einfach, das muss es einfach werden. Ich freue mich so auf dieses Spiel. Dieses Spiel wird einfach ganz, ganz viel bedeuten für diese Saison.
Deswegen tippst du jetzt 3-0 für Juve, oder?
Deswegen tippe ich hier. Komm. Warum mache ich das eigentlich ja noch alles mit euch, du? Deswegen tippe ich jetzt, dass wir alle über uns hinauswachsen werden und wir gewinnen dieses Spiel 3-0. In Turin. Boom! So. Und dann wird's der Wahnsinn. Und Kimmich wird unglaublich spielen. Da freue ich mich jetzt schon drauf. Das wird geil.
Macht dann Hattrick?
Nee, das vielleicht nicht. Er macht wahrscheinlich kein einziges Tor. Aber es wird unglaublich.
Und dann noch einen Tipp.
Aber ich sage, pass auf, ich gehe noch weiter. Ich glaube, Lewandowski macht keine Bude. Müller und Robben. Ich glaube, Robben wird wieder abgehen. Das ist Robbenzeit.
Eine Frage hätte ich noch von euch. Spielt Tusky in der Startaufstellung?
Ganz ehrlich, ich kann es mir fast nicht vorstellen. Wenn er den nicht in Darmstadt spielen lässt, wird er auf gar keinen Fall in Turin spielen. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass er Tusky in Turin von Anfang an bringt. Ich glaube wirklich, er wird den Kimmich bringen in der Innenverteidigung von Anfang an. Und neben ihm wird wahrscheinlich Alaba spielen. Alonso wird defensives Mittelfeld bekleiden und zurück.
Ja, da er eben jetzt noch gar nicht irgendwie an die Mannschaft herangeführt wurde, glaube ich es irgendwie auch nicht.
Ja, muss ich euch auch. Also, was heißt leider?
Muss ich euch pfeifen, leider recht. Geben.
Ja, muss ich euch pfeifen, leider recht.
Hab keinen Bock, aber ich
mach ja, das hat mich schon gewundert, dass er heute nicht gespielt hat gegen Augsburg. Und ich denke auch nicht, dass ihm, falls er gegen Darmstadt spielt, dass ihm ein Spiel reicht, um dann in der Champions League auflaufen zu dürfen. Deswegen gehe ich auch davon aus, dass er nicht spielt.
Okay, liebe Leute, es wird legendär. Ich bin total gespannt, wie dieses Spiel ausgehen wird. Tut mir leid, war schon wieder irgendwie so eine emotional getriebene Folge. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Ich hoffe, ihr habt trotzdem mit Spaß reingehört und habt uns die ein oder andere Aussage zu Badstuber, zu Pep und so nicht übel genommen. Aber es ist halt einfach unsere Meinung. Und nicht mehr und nicht weniger.
Aber egal, was ihr denkt, haut's einfach raus, schreibt uns.
Jawohl. Wir freuen uns drüber. Feedback, 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 Feedback. Danke, danke, danke sehr. Wir sollten es beenden hier. Ich hätte fast gesagt, das Trauerspiel. Nein, überhaupt nicht. Wir haben wieder eine Folge aufgenommen Komödie. Für euch. Die Komödie, genau. Verteilt unseren Podcast, verteilt die Liebe zum FC Bayern. Hört weiter rein und wenn wir uns das nächste Mal hören, dann ist dieses Spiel gegen Turin Geschichte. Und dann haben wir vielleicht schon einen weiteren Ausblick, wie diese Saison verlaufen könnte. Weil man soll den Tag ja auch nicht vor dem Abend loben, man soll auch nicht die Flinte ins Korn werfen und den Kopf in den Sand stecken. Man soll nicht weitere Floskeln bemühen. Aber egal, wer alles verletzt ist, noch sind die Spiele nicht gespielt. Noch ist alles möglich. Man sollte auch nicht vorher aufgeben. In diesem Sinne.
Servus.
Ciao, macht's gut.
Und gute Nacht, Leute. Haut's rein.
Alle Informationen rund um unseren Podcast findet ihr unter www.erfolgsfans.com. Erfolgsfans, der FC Bayern München Podcast. Von Bayern Fans für Bayern Fans.